Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge Better Late Than Never. Heute mit der dritten Ausgabe des Monatsrückblicks und dementsprechend mit dem Monat März. Viel Spaß! Allerseits zur dritten Ausgabe meiner neuen Rubrik, dem Monatsrückblick. Falls jemand zum ersten Mal hier reinhört in den Monatsrückblick, das ist eine neue Serie, in der ich jeden Monat am Ende so kurz Revue passieren lasse, was ich so gespielt habe. Und zwar in zwei Sektionen unterteilt. Zuerst gibt es ein paar Kurzrezensionen zu allem, was ich irgendwie erwähnenswert finde und das ich vielleicht aber noch nicht so häufig gespielt habe oder das mich jetzt nicht so extrem begeistert hat oder beschäftigt hat, im positiven oder negativen Sinne. Und dann im zweiten Teil lade ich mir immer einen Gast aus der Brettspielwelt ein, mit dem ich jeweils drei Spiele pro Person ausführlicher bespreche, wovon eines jeweils unser Highlight des Monats, unser Spiel des Monats ist. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Das meiste, was ich bespreche, werden immer neuere Spiele sein, aber ab und zu landet eben auch mal ein Spiel auf dem Tisch, das schon ein bisschen älter ist, so wie dieses hier aus dem Jahr 2021 namens Ein wundervolles Königreich von Frédéric Gérard und erschienen im Kobold Spieleverlag. Es handelt sich dabei um den Nachfolger von Eine wundervolle Welt, ein Spiel, das ich auch schon oft gespielt habe und sehr mag. Dementsprechend neugierig war ich, als mein Freund Michael gesagt hat, er könnte das hier mal mitbringen. Das hier ist jetzt die Zwei-Personen-Variante. Und genau, es dauert circa 45 Minuten. Das Setting ist jetzt nicht mehr die Zukunft und Apokalypse, sondern eher so Mittelalter-Fantasy. Es ist ein Duell-Engine-Builder, kann man sagen. Und die zentrale Mechanik ist I Split, You Choose. Das Originalspiel ist ein Drafting-Spiel, also Closed Drafting, das ist so Seven Wonder-Style. Und jetzt haben wir eben das auf zwei Personen umfunktioniert mit einem I-Split-You-Choose-Mechanismus. Und zwar funktioniert das so, dass wir eine Kartenhand auf die Hand bekommen von 7 Karten. Und dann, wenn ich dran bin, entscheide ich, dass ich nehme ich 2 dieser Handkarten und spiele sie in den Auswahlbereichen der Mitte. Da gibt's 2 Stück, da liegt so ein Brett, rechts und links davon ist ein Bereich. Da liegen von Anfang an schon jeweils eine Karte drin. Und jetzt entscheide ich halt quasi, okay, ich nehme 2 Karten und spiele die dort jetzt rein. Und ich kann beide Karten in einen Bereich spielen oder in jeden Bereich jeweils eine. Und dann darf der andere Spieler sich einen der beiden Auswahlbereiche nehmen. Man kann auch verzichten, einen zu nehmen. Warum, komme ich später noch drauf. Jetzt sagen wir mal, da liegt vielleicht eine saugute Karte links und rechts liegt eher so eine schwache und dann nehme ich jetzt 2 andere schwächere Karten, die nicht gut für meinen Gegner sind und lege die auch zu der schwachen Karte dazu. Jetzt liegen da 3 schwache auf der einen Seite und eine richtig gute auf der linken. Und jetzt muss halt mein Gegner entscheiden, nimmt er das oder nimmt er das. Und dann, nachdem er das gemacht hat, spielt er 2 Karten in die Bereiche, je nachdem wie er will, und ich suche aus. Und das machen wir so lange, bis wir keine Karten mehr auf der Hand haben. Der Clou ist jetzt aber, dass man 2-mal pro Runde Karten verdeckt in die Bereiche spielen kann, denn es gibt auch Karten, die schlecht sind. Das sind dann so Take-That-Karten, kann man sagen. Also irgendwas, negative Effekte, wenn man diese Karten nimmt. Und dementsprechend kann man dann halt, das ist der zweite große Mechanismus im Spiel, bluffen. Ich kann so eine Karte verdeckt da reinspielen, damit mein Gegner denkt, das ist bestimmt eine schlechte Karte, aber vielleicht habe ich auch eine ganz gute Karte gelegt, nur damit er sie jetzt nicht nimmt, damit ich sie in dem nächsten Zug nehmen kann. Oder es ist ein Doppelbluff und ich will genau, dass er das denkt und dass er sich die schlechte Karte dann nimmt. Und das ist so das Herz des Spiels ist. Dieses I split you choose mit dem Bluffing macht es wirklich eine interessante Kombination für einen Auswahlmechanismus. Wenn dann diese I-Split-You-Choose-Phase vorbei ist, dann hat jeder eben ein paar Karten genommen in der Runde und darf dann entscheiden, ob er diese Karten entweder verkauft, da kriegt man eine Ressource, oder ob er sie zu bauen beginnt. Dann legt man die in den Baubereich und jede Karte braucht dann eben verschieden viele Ressourcen, um fertiggestellt zu werden. Und diese Ressourcen kriege ich eben einerseits über das Verkaufen von Karten oder fertiggestellte Gebäude produzieren dann immer Ressourcen in der anschließenden Produktionsphase. Und so baue ich mir halt nach und nach eine Engine auf, die irgendwie mir hilft, möglichst gut meine Karten dazu bauen. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat, weil Punkte gibt's eben auch für fertiggestellte Karten und die haben dann teilweise so Multiplikatoren, also für jede weitere gelbe Karte kriegst du nochmal 2 Punkte oder solche Sachen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist ein bisschen konfrontativer, was heißt ein bisschen, es ist sehr konfrontativ im Vergleich zu seinem Vorgänger, dadurch, dass man immer eines von 3 Modulen mit einbringen muss in das Spiel. Also man hat das Grundspiel und dann hat man immer ein Modul. Das ist das, was sozusagen ausmacht, was die schlechten Karten im Spiel sind. Oder teilweise auch gute Karten, die aber trotzdem schlechte Effekte für den anderen halt haben können. Und dadurch wird das Spiel auch relativ abwechslungsreich gehalten, weil man jedes Mal wieder andere Kombinationen an Modulen drin hat. Und ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, für alle was, die so konfrontative Duellspiele mögen, also wer zum Beispiel Seven Wonders Duell mag oder Hanami Kochi wegen dem I Split You Choose Mechanismus und auch wer den Vorgänger mochte und aber gerne oder häufig zu zweit spielt, für all die kann ich das wirklich empfehlen. Es hat mir Lust auf mehr gemacht und vor allem diese I Split You Choose Bluffing-Kombination, um das Draften zu übersetzen sozusagen auf ein Zweispielerspiel, das ist wirklich extrem gut gelungen. Kann ich also sehr empfehlen. Spiel Nummer 2, das ich ausprobieren konnte, habe ich nur einmal gespielt. Dementsprechend ist das hier ein kurzer Ersteindruck, aber es ist sozusagen gerade ein bisschen ein Teil des heißesten Scheißes sozusagen, wie man so schön sagt. Und deswegen wollte ich trotzdem kurz drüber reden. Und zwar handelt es sich um das Spiel World Wonders von Designer Zé Mendes, ebenfalls im Kobold Spiele Verlag erschienen und zwar schon letztes Jahr. Man spielt daran ungefähr 1 Stunde und im Grunde ist es ein Blättchenlegespiel mit 3D-Elementen, nämlich diesen World Wonders. Und gleichzeitig hat man noch so einen kleinen Leistenschubs, Würfelschubs, leichten Leistenmechanismus in einem antiken Setting. Was man da macht, ist, man hat immer jede Runde 7 Geld zur Verfügung und für dieses Geld kann man sich neue Plättchen kaufen. Die kosten je nach Größe verschieden viel und dann puzzle ich die eben auf mein Spielerboard. Es gibt die Plättchen in verschiedenen Farben, die korrespondieren mit 3 Ressourcen, die wir haben und so können wir dort in diesen Ressourcen auf unserer Leiste eben aufsteigen. Das ist wichtig, weil am Ende kriegt man unter anderem dafür Punkte, nämlich für den niedrigsten Ressourcenmarker, den man hat. Das heißt, man will das so ein bisschen ausgeglichen machen. Zusätzlich liegen dann eben noch Monumente aus. Das sind so 3D-Elemente, eben die Pyramiden von Gizeh, das Kolosseum und lauter so Zeugs. Die kann ich auch bauen, allerdings muss ich dafür immer all mein Geld, das ich für die Runde noch übrig habe, ausgeben. Das heißt, es ist auf jeden Fall der letzte Zug in meiner Runde. Je früher ich das mache, umso eher kriege ich natürlich die nicen Monumente, die ich haben will. Je später ich das mache, umso effizienter ist das halt, was mein Geld angeht. Um die Monumente bauen zu können, muss man bestimmte Platzierungsregeln vorbereitet haben. Also da will das Monument zum Beispiel an ein rotes und an ein blaues Plättchen angrenzen oder irgendwie sowas. Und wenn man das erfüllt, kann man es eben bauen. Man kann dann auch noch Kredite aufnehmen und gibt noch ein paar Sonderregeln, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Im Prinzip ist das ein Plättchenlegespiel, wo man relativ ausgeglichen seine verschiedenen farbigen Gebiete und Plättchen puzzeln will und dann eben diese Monumente für zusätzliche Siegpunkte. Das Spiel endet nach 10 Runden spätestens oder wenn jemand auf dem Populationstrack die höchste Stufe erreicht. Spielbar ist es für 1 bis 5 Spieler. Ich würde allerdings nach meiner Erfahrung zu 4 jetzt eher sagen, ich glaube, man spielt das besser 2 bis 3, weil es gewinnt nicht wirklich mit mehr. Und ja, ist ein mittelschweres Plättchenlegespiel, das, glaube ich, eher nichts für wenig Spieler ist, sondern eher für Gelegenheitsspieler und Vielspieler, die eben auf solche Puzzlespiele stehen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass es relativ viele Detailregeln gibt. sowohl in Bezug auf die Legeregeln der normalen Plättchen als auch auf die Platzierungsregeln der Monumente. Also wir waren 4 erfahrene Vielspieler und mussten dauernd irgendwie in der Anleitung nachgucken, wie jetzt wieder irgendwas funktioniert. Das ist also nicht sehr zugänglich. Und interessant finde ich aber die Puzzleaufgabe an sich schon, weil man versucht einerseits eben so Stadtgebiete zu schaffen, das heißt ein gleichfarbiges Gebiet mit anderen, mit Straßen zum Beispiel oder so zu umrunden, weil das gibt am Ende Punkte. Dann versucht man halt die Platzierungsregeln für die Monumente irgendwie hinzukriegen und es macht natürlich schon Spaß, diese Monumente da hinzustellen. Das hat eine schöne Tischpräsenz und ja, so ist auch irgendwie die Plättchenauswahl ist taktisch ganz interessant, weil ich immer gucken muss, okay, welches Plättchen passt bei mir jetzt gerade gut hin, wie viel kostet das, habe ich denn danach noch genug Geld, um das zu machen, was ich noch machen will. Und ja, so, also es ist, ich hatte direkt nach dem Spiel, dachte ich mir so, ja, ist solide und solide ist ja immer so ein bisschen der kleine Bruder von Scheiße. Aber ich habe, als ich in der Nacht drüber geschlafen hatte, hatte ich am nächsten Tag wirklich morgens direkt so Bock, das nochmal zu spielen. Hab's leider bisher nicht nochmal gespielt, aber das werde ich vielleicht demnächst nochmal nachholen. Gut, Spiel Nummer 3 ist ein kleines Kartenspiel namens Passt nicht. Designt hat das Thomas Weber und es ist erschienen bei Schmidt Spiele. Man spielt so eine Art Mau Mau. Das ist also ein Kartenablegespiel. Jeder hat 5 Karten am Anfang auf der Hand. Und wenn ich dran bin, muss ich eine passende Karte zu der zuletzt abgelegten Karte abspielen. Also entweder die gleiche Farbe oder die gleiche Zahl. Soweit, so gut. Kennt jeder, ist dementsprechend auch schnell erklärt. Wer zuerst keine Karten mehr hat, löst das Spielende aus. Also dann ist es einfach rum. Aber der hat nicht automatisch gewonnen, denn Punkte gibt es dann für Karten, die man vor sich abgelegt hat. Man darf nämlich statt eine seiner Handkarten passend auf den Ablagestapel zu legen, eine Karte, die nicht passt, vor sich auslegen. Und das, wenn die am Ende dann noch liegt, sind Punkte. Das Problem ist, wenn ich dran bin und ich kann eine Karte passend auf den Ablagestapel legen, dann muss ich das auch tun. Wenn da jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe vor mir eine, auf dem Ablagestapel liegt eine rote 1 und ich lege jetzt eine blaue 5 vor mir ab, sagt, die passt nicht, es wird eine 1 noch rot, hab die Punkte. Nächstes Mal, wenn ich dran bin, liegt jetzt aber eine blaue 2 am Ablagestapel und ich habe auf meiner Hand keine blauen Karten und auch keine Zweier. Das heißt, ich kann da nichts passend ablegen, dann muss ich meine zuvor abgelegte 5 jetzt ablegen. Und das ist natürlich bitter, weil dann die 5 Punkte weg sind. Und das passiert gar nicht so selten. Und man kann auch schön dem nachfolgenden Spieler immer Karten hinlegen, um das eben zu provozieren. Und so hat man dann ein kleines Kartenspiel mit simplen Regeln, das aber doch interessante Momente und Entscheidungen hervorruft, dass ich wirklich gerne, also ich werde mir das auf jeden Fall besorgen, weil das ist genau das, was man ab und zu so braucht als Filler oder so als beim Kaffee mit der Familie oder irgendwo. Ist auch bis zu 6 Personen spielbar. Auch mit Kindern kann man das schon spielen. Und ist was für alle Fans von Mau Mau und Uno, die aber mal vielleicht ein bisschen cooleren Kniff noch haben wollen. Auch an Gap hat es mich ein bisschen erinnert. Vom Frank Noack. Das schafft auch so ein ähnliches Spielgefühl und dementsprechend für alle Fans von so kleinen Kartenablegespielen ist das auf jeden Fall eine schöne Alternative. Das nächste Spiel, das hatte ich selber schon mir letztes Jahr gekauft und habe es dann wieder verkauft. Habe es tatsächlich nur einmal gespielt und dachte jetzt, weil es jemand gewünscht hat, komm, wir spielen das halt nochmal mit, vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Und zwar handelt es sich um Verplant und Zugestellt. Erschienen im Frech Verlag und Autor ist Steffen Hacker. Es dauert so ungefähr 30 Minuten und ist ein Flip-and-Write-Spiel, bei dem man Polyomino-Figuren einzeichnen muss auf einen Block und das Setting ist Wohnung oder Räume einrichten mit Möbeln und so. Und das klingt ja erstmal ganz witzig. Es läuft dann so, dass da verschiedene Zimmer ausliegen, von denen man weiß, dass man die irgendwie in seinen Grundriss reinbringen muss. Und in jedem Zimmer liegen verschiedene Gegenstandskarten. Wir wissen also zum Beispiel im Bad, da muss ein Klo, eine Dusche und eine Waschmaschine hin und im Wohnzimmer eine Couch, ein Teppich, Pflanzen und ein Tisch und so weiter. Wir wissen aber nicht genau, welche Formen und Dimensionen diese Gegenstände haben. Wir wählen dann ein Zimmer aus, sagen wir mal das Bad und dann nach und nach dort alle Gegenstände. Dazu wird dann immer die Gegenstandskarte umgedreht und dann sind da zwei mögliche Formen abgebildet und wer gerade dran ist, darf sich aussuchen, welche davon eingezeichnet wird. Und dann zeichnet das jeder ein, bis man alle Gegenstände ins Bad gezeichnet hat. Dann schließt man das Zimmer ab und macht das nächste Zimmer. Und man will halt versuchen, möglichst viel unterzubringen, die geschickt zueinander anzuordnen, weil manche Gegenstände brauchen zum Beispiel Freifelder davor. Ne? So ein Waschbecken bringt dir ja nichts, wenn du davor nicht stehen kannst. Und dann macht zum Beispiel Sinn, die Freifläche vorm Klo und die Freifläche vorm Waschbecken so zu organisieren, dass das die gleiche ist, ne? Weil man dann Platz spart. Und insgesamt muss man dann eben alle Zimmer noch so verplanen, dass die alle über einen Flur erreichbar sind. Und wer am Schluss das am besten gemacht hat, gewinnt dann halt nach bestimmten Punkteregeln Punkte. Spielbar ist es von 2 bis 6 Personen und ist sicherlich was für alle Innenarchitekten und viel Umzieher. Und vielleicht am ehesten hat es mich an das Spiel Der Kartograf erinnert. Für mich ist es allerdings gar nichts. Also ich habe dem subjektiv auf Borking Geek ein 3-Punkte-Rating gegeben, weil ich es wirklich grauenhaft finde in mehrerer Hinsicht. Jetzt bei genauem Überlegen habe ich dann das nochmal auf 6 Punkte angehoben, weil objektiv gesehen ist das ein okayes Spiel. Mehr aber auch nicht, finde ich. Aber mich persönlich stören wirklich ein paar Sachen extrem. Das ist aber vielleicht dann eher Geschmackssache. Das eine ist, man braucht räumliches Vorstellungsvermögen und da bin ich einfach nicht so gut drin. Das würde ich dem Spiel gar nicht ankreiden, wenn es nicht so schwierig zu handhaben wäre. Es ist nämlich so schnell, so unübersichtlich, wie jetzt welches Möbel jetzt wie aussieht, wo die Freiflächen sind, wo man die Tür einzeichnen muss, wo noch der Flur ist, dann muss man irgendwie radieren, da hat man doch was falsch gemacht. Und also es ist irgendwie nichts für Leute, die nicht gerne so Zeichenarbeiten machen oder da nicht gut drin sind, dann zusätzlich noch kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Und ja, also dementsprechend, das hat mich wirklich nur genervt und frustriert von vorne bis hinten. Also wer auf sowas steht, der hat da ein schönes Spiel bestimmt, aber also hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. Zweimal jetzt. Und das ist irgendwie schade, weil das Thema mich erstmal sehr angesprochen hat. Ich fand, das war eine coole, frische Idee. Komm, wir müssen Zimmer einrichten. Und ich glaube, wenn das ein Plättchenlegespiel wäre, mit dem im Prinzip gleichen Grundprinzip, nur ich müsste nicht zeichnen, wäre schon viel gewonnen und mir würde das viel besser gefallen, glaube ich. Aber diese Kombination aus Zeichnen und bei mir wird das einfach chaotisch. Nix für mich. Okay, dann haben wir gespielt E-Mission oder E-Mission, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, von Matt Leacock und Matteo Menapace oder Menapace. Ich weiß gar nicht, ob der Italiener oder Amerikaner oder was auch immer ist. In Deutschland bei Schmidt Spiele erschienen. Ein Koop-Spiel, so 1 bis 2 Stunden spielt man daran. Und es ist im Prinzip ein solistischer Engine-Builder mit einem kooperativen Ziel. So kam es mir zumindest in meiner einen Partie vor. Das Setting ist der Klimawandel und wie wir die Welt vielleicht noch retten können. Jeder spielt eine der großen Nationen. China, USA, der globale Süden und Europa. Und unser Ziel ist es eben, den Wendepunkt zu erreichen. Heißt, weniger CO2 zu produzieren, als wir wieder umwandeln können auf der Welt. Verloren haben wir, wenn die Temperatur zu sehr steigt oder wenn es in irgendeiner Nation zu viele Notstände gibt oder wenn wir es nach 6 Runden nicht geschafft haben. Und was wir mechanisch tun ist, wir haben vor uns so 5 Aktionsslots, da spielen wir Karten rein und können dann, wenn wir dran sind, diese Aktionen nacheinander aktivieren. Wir können weitere Karten unter diese Aktionskarten drunter schieben, damit wir so Tags haben, wie bei vielen anderen Spielen, damit die Aktionen dann verstärkt werden. Also dann gibt es dann zum Beispiel bei der Aktion Pro grünem Symbol, kriegst du irgendwas. Und dann schiebt man da mehr Karten mit grünem Symbol drunter und dann wird die Aktion stärker. Oder ich kann die Aktion selbst auch überlegen mit einer neuen Karte, um dann halt eine andere Aktion dort in diesem Slot haben zu können. Oder ich kann Karten, teilweise muss ich die ausgeben, um Aktionen zu bezahlen. Und so versuchen wir nach und nach eben auf grüne Energien umzusteigen und unsere wachsende Population weiter mit Energie versorgen zu können, ohne den CO2-Ausstoß eben zu weit vorzutragen. Das läuft asymmetrisch in den verschiedenen Fraktionen. Zum Beispiel wächst die Population in manchen Fraktionen eben schneller oder man hat von Anfang an weniger grüne Energien und so weiter. Und ja, da versucht man eben immer so Krisen noch abzuwenden, die jede Runde aufgedeckt werden. Die eine davon kennt man immer, die anderen sind verdeckt. Das heißt, ist so ein Glücksfaktor auch noch mit drin. Das ist vielleicht thematisch auch gut begründet, weil wir wissen ja so auch nicht, welche Katastrophe als nächstes auf uns wartet. Und ja, im Endeffekt ist das ein solistischeres Spiel, als ich gedacht habe. Also man spielt schon sehr vor sich selber hin. Das, was man tut, ist dann auch irgendwie ein bisschen banal, finde ich. Also mir haben die Aktionen schon ab der dritten Runde nicht mehr so wirklich Spaß gemacht, weil es alles irgendwie so das Gleiche ist. Und besonders thematisch ist es auch irgendwie nicht. Also das, was man tut mechanisch, hat gar nichts zu tun mit dem Thema. Klar, das, was auf den Karten da draufsteht und wie die heißen und so, das ist alles irgendwie thematisch eingebettet, aber es kommt nie das Gefühl auf, dass wir da irgendwelche Katastrophen abwenden oder so, sondern es ist einfach nur so Symbole abarbeiten. Dementsprechend hat mich das jetzt wirklich nicht so gepackt. Ich finde auch, dass es ein sehr utopisch naives Weltbild irgendwie so hat, das Spiel an sich. Das Thema ist halt wichtig und gut, dass es jetzt in einem Spiel auch mal vorkommt, aber also man kann da jetzt nichts lernen, habe ich das Gefühl. Es ist sehr, sehr simpel gehalten hier, die Lösungsansätze. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben es gewonnen. Ich meine, mein Mitspieler, der Nico, liebe Grüße, hat es halt schon ein paar Mal gespielt gehabt. Das hat sicher geholfen. Ich habe aber das Gefühl, wenn man erstmal weiß, wie man da gewinnt, dass es dann auch ein vielleicht irgendwann zu leicht ist. Und ja, der Glücksanteil ist auch sehr hoch in dem Spiel. Das ist thematisch, wie gesagt, irgendwie gerechtfertigt, aber mechanisch hat es mich eher genervt. Dementsprechend, das ist so ein klassisches Spiel, das man mal spielen kann, aber also ich kann den Hype, der so ein bisschen da drum ist, nicht wirklich nachvollziehen. Manche Leute finden das ja richtig cool und weiß nicht, weder thematisch noch mechanisch hat mich das jetzt irgendwie überzeugt. Dann durfte ich auch mit dem Nico ausprobieren Auf den Wegen von Darwin, erschienen bei Sorry We Are French, und Autoren sind Grégory Garat und Mathieu Verdier. Das Ganze dauert so circa 20 Minuten und ist im Prinzip ein Open Drafting Plättchen Lege Set Collection Spiel mit dem Setting Darwins Reisen. Und das Ganze funktioniert so: Wir haben ein 3x3 Raster in der Mitte aus Plättchen ausliegen. Da sind verschiedene Tiere oder Personen, hauptsächlich Tiere, aber eben auch ein paar Personen. Und daneben steht die Beagle, das Schiff von Darwin. Und aus der Reihe oder Spalte, wo gerade das Schiff steht, darf ich mir, wenn ich dran bin, jetzt ein Plättchen aussuchen. Das nehme ich dann und lege es auf meinem eigenen Spielerboard ab. Es gibt auch wieder ein Raster, 4x4. Es gibt nämlich 4 Tierarten und 4 Gebiete sozusagen, also Ortskategorien, Afrika, Südamerika oder und so weiter. Sprich 4 Farben und 4 Tiere, kann man sagen. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel irgendwie die rote Echse genommen, dann lege ich das bei mir auf das Feld für die rote Echse. So, da kriege ich meistens dann noch einen Sofortbonus, der ist auf dem Plättchen drauf. Das kann irgendwie sein, dass ich da mir eine bestimmte Ressource nehmen darf oder dass ich Punkte kriege oder dass ich, solche Sachen. Und dann fährt das Schiff weiter, und zwar so viele Schritte, wie das Plättchen, das ich mir ausgesucht habe, also an welcher Stelle das in der Reihe war. Wenn es das erste Plättchen war, dann fährt das Schiff einen Schritt, wenn es das zweite war, 2 und so weiter. So, und so sammelt jeder 12 Plättchen und dann ist das Spiel vorbei. Dann gibt's Punkte für alle möglichen Sachen. Man hat noch ein bisschen so die Möglichkeit, diese Auslage und auch wo das Schiff ist, mit einer bestimmten Ressource zu manipulieren. Also man ist nicht daran gefesselt. Das ist sehr schön. Das wird ja oft anderen Plättchenlegespielen vorgeworfen, wenn man da keinen Einfluss drauf nehmen kann, wenn mal gar nichts da ist, was einem passt. Das ist also schön. Und ja, die Punkte sind auch interessant. Es gibt einerseits Punkte für bestimmte Plättchen, die ich gesammelt habe, die geben einfach direkt Punkte. Dann für das Vervollständigen von Reihen und Spalten auf meinem Spielerboard kriege ich Punkte. Außerdem gibt's so ein Multiplikationsmechanismus für Punkte. Da gibt es so ein Kartografie-Symbol. Das multipliziere ich, die Anzahl meiner Kartografie-Symbole multipliziere ich mit der Anzahl an Kompassen, die ich sammeln konnte. Und manchmal kann ich auch ein Tier überdecken, das ich schon habe. Also ich habe schon zum Beispiel eine gelbe Echse, da lege ich nochmal eine gelbe Echse drauf. Dann darf ich eine Theorie veröffentlichen, weil ich dann Experte bin über diese Tiere oder so. Im Endeffekt heißt das nur, ich darf mir eins von vier ausliegenden Entwertungsplättchen nehmen, wo es auch wieder für irgendwas am Schluss Punkte gibt. Und außerdem gibt's noch zwei extra Punkte für den, der am Schluss den Darwin-Marker hat. Der wechselt immer hin und her, wenn man bestimmte Symbole auf einem Plättchen hat, dann kriegt man den. Aber das kann einem auch wieder weggenommen werden. Komischer random zwei Punkte Dings, Bums, keine Ahnung, warum der da drin ist, aber warum nicht? Also macht auch nichts kaputt. Ja, für wen ist das was? Das ist erstmal für 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren empfohlen und wirklich einsteigerfreundlich. Also das ist was, kann man mit jedem spielen und ich habe das Gefühl, dass es auch vielen Spielern Spaß macht. Also mir hat es Spaß gemacht und wenn einem Cascadia gefällt zum Beispiel oder auch Azul, so kurze, gemütliche Sammelspiele, dann dürfte einem das hier auch Spaß machen. Es ist auch so ein klassisches Kaffee- und Kuchenspiel, ist aber auch was, kann ich mir auch auf einem Kindergeburtstag vorstellen, ist auch ein schöner Filler für Vielspielerabende und ich habe wirklich sehr viel Lust, das noch öfter zu spielen und bin mir sicher, dass da Spiel des Jahres Diskussionen noch folgen werden. Also das ist einfach dafür gemacht. Das ist genau die Zielgruppe. Es ist außerdem sehr schön. Also die Illustrationen und der ganze Flavor, der in dem Spiel drin ist, ist wirklich toll. Und ja, macht mega Spaß. Wirklich Thumbs up für auf den Wegen von Darwin. Die letzte Kurzrezension gibt es für ein sehr kurzes Spiel. Das kann man wirklich in 10 Minuten spielen. Und es heißt Chocolates. Erschienen bei Piatnik und als Autoren zeichnen Jean-Paul Monet und Ségolène Monet. Es handelt sich um ein kleines abstraktes Deduktionsspiel mit dem Setting einer Pralinenschachtel. Und zwar liegen da verdeckt Karten in der Mitte, auf denen verschiedene Pralinen abgebildet sind. Und man deckt dann nach und nach dort Kärtchen auf und kann gleichzeitig Wetten eingehen über die Art und Weise, wie diese Plättchen verteilt sind in der Schachtel. Sind zum Beispiel links mehr dunkle Schokolade als rechts oder sind in den Ecken mindestens 2 Pistazien oder Pralinen oder solche Sachen. Also alle möglichen Karten gibt's da. Das Problem ist halt, dass die, wenn man sie nicht erfüllt, Minuspunkte sind. Ja? Also man muss sich immer überlegen, wann ist es sicher genug, sich das zu nehmen oder gehe ich früher schon den Gamble ein oder nicht. Es sind auch nicht alle Plättchen im Spiel. Manche liegen auch neben dem eigentlichen Raster. Dort kann man aber auch Karten aufdecken, um eben an mehr Informationen zu kommen, was in der Mitte noch so sein könnte. Und ja, wie gesagt, nach 10 Minuten ist vorbei und irgendwer hat halt die besten Wetten abgeschlossen und gewinnt dann. Das erfindet die Welt nicht neu, aber es ist wirklich ein tolles, einsteigerfreundliches und auch sogar für Kinder schon gut spielbares Deduktionsspiel. Und das finde ich sehr cool, weil es gibt viele Deduktionsspiele, die dann doch eher anspruchsvoll sind, wie die Alchemisten oder die Suche nach Planet X oder Turing Machine und Co. Und das hier ist in einem süßen, ansprechenden Thema verpacktes, einfaches Deduktionsspiel, das so ein bisschen in die Richtung von Niveau und Dauer und so weiter geht, wie eine Tüte Chips. Das ist ja eigentlich auch so ein Wettspiel, aber das mir eigentlich sogar eine Nummer besser gefällt. Sowohl was das Thema angeht, als auch was das Feeling angeht. Und gut, das Gimmick ist natürlich geil bei einer Tüte Chips, dass das in Chips kommt. Dass es hier nicht in einer Pralinenschachtelmäßigen Box verpackt haben, ist, finde ich, ein bisschen eine verpasste Chance. Aber es sieht wenigstens aus wie eine Pralinenschachtel natürlich. Dementsprechend, wer Lust auf ein kleines, schnelles Deduktionsspiel hat, der macht mit Chocolates absolut nichts falsch. So, und jetzt darf ich dann mich von den Kurzrezensionen verabschieden und sage euch gleich wieder Hallo mit meinem diesmonatigen Gast. Bis gleich. So, und mein Gast diesen Monat Für den Rückblick im März ist der liebe Johannes. Hallo Johannes.
Hallo.
Ja, jetzt hat an dem sehr kurzen Hallo vielleicht der eine oder andere schon gemerkt, dass er die Stimme kennt. Es gibt ja wahrscheinlich mehr als einen brettspielenden Johannes. Aber du bist ja in der Podcast-Szene nicht ganz unbekannt. Wobei, das könnte dir jetzt ja vielleicht passieren, dass du in die Unbekanntheit abdriftest. Denn erzähl doch einfach mal kurz, wie deine Brettspiel-Podcast-Geschichte eigentlich so ist.
Genau, ich bin Johannes und meine Stimme kennt ihr vielleicht durch den Brettspiel-News-Podcast, den ich vor 4 Jahren angefangen habe, glaube ich. Und irgendwann habe ich alleine angefangen vor dem Mikro und irgendwann kamen dann Leute aus dem Team dazu. Und inzwischen machen das ganz, ganz viele Leute. Und ich habe da vor allem, ja gut, ganz reguläre Podcasts halt gemacht mit Spielebesprechungen. Dann habe ich vor allem relativ viele Podcasts zu Solospielen gemacht, weil ich viel auch Solo spiele. Und ich habe immer wieder Interviews mit allen möglichen Leuten aus der Brettspielszene gemacht. Unter anderem auch mit dir. Und so haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Da könnt ihr natürlich noch mal reinhören, auch wenn ich gerade die Folgennummer nicht mehr auf dem Schirm habe.
Ich verlinke es auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Und genau, aktuell bin ich, was den Brettspiel-News-Podcast angeht, in, ja weiß ich nicht, Pause, Rente, wie auch immer man das bezeichnen möchte, weil ich seit Januar fest im Team bei Board Game Circus bin. Und ich glaube, sowohl für einen Verlag zu arbeiten, als auch dann irgendwie in einem Podcast Spiele zu rezensieren, zumindest wenn man das so als feste Person in einem Podcast macht. Ich glaube, das passt nicht so gut und deswegen, genau, könntet ihr zumindest die Stimme vielleicht im Podcast von Board Game Circus hören, wenn ihr da ab und zu reinhört.
Das ist schon mal ein guter Stichpunkt. Das wusste ich gar nicht. Es gibt einen Board Game Circus Podcast. Das ist gut zu wissen. Das war mir tatsächlich bis zu diesem Moment nicht klar. Oder ist der jetzt neu durch dich entstanden?
Nee, den gab es auch schon vor mir, aber ich habe ihn zusammen mit Daniel von Board Game Circus, sagen wir, wiederbelebt. Und er wird jetzt aktiver geführt als vorher, glaube ich.
Okay, und auf was kann man sich da so einstellen?
Es ist, glaube ich, ganz basic. Erstmal so ein bisschen News und Updates, was halt unsere Spiele angeht, was wir machen. Aber wir versuchen auch jetzt immer wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, Entertainment-Formate reinzubringen. Also wir hatten zum Beispiel eine Quiz-Folge gemacht, wir haben halt ein Spiel rausgebracht, Grease Monkey Garage. Da geht's halt um Autoreparatur. Und dann haben wir so eine kleine Quiz-Folge gemacht, so Fun Facts rund um Auto und Verkehr und genau, sowas ist auf jeden Fall auch wieder geplant. Ich versuche auch mal vielleicht so ein bisschen mein Interview-Fable da mal einzubringen und dann vielleicht den einen oder anderen Autorin oder Illustratorin oder jemand aus dem Team vors Mikro zu zerren.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Den muss ich mir direkt mal anhören. Das verlinke ich dann einfach natürlich auch in den Shownotes für alle, die jetzt hier zuhören und Interesse haben. Dann nochmal kurz zurück zum Brettspiel-News-Podcast. Du hattest da ja verschiedene Formate. Ja, also es gibt ja beim Brettspiel-News-Podcast erstmal das Brettspiel-News-Team zum Beispiel. Da sprechen viele Leute über Spiele. Dann gab es von dir das Solo gespielt, heißt es so, die Kategorie. Ja, wo du Solo über Solo-Spiele redest. Oder ich glaube auch nicht immer Solo, aber genau.
Genau, mal allein, mal mit Leuten, genau.
Genau, und dann auch noch den Brettspiel-News-Talk. Jetzt wäre meine Frage, was ist denn jetzt mit diesen Formaten? Sind die jetzt mit dir begraben sozusagen oder werden die übernommen von Leuten oder gibt es jetzt neue Formate? Wie ist der Plan?
Also ich habe auf jeden Fall schon gesehen, es gibt schon neue Formate. Magazin ist jetzt, glaube ich, ein neues Format.
Gerade heute, gell?
Die erste genau, Folge, ich glaube auch. Geht so ein bisschen in News-Richtung. Das Team macht natürlich weiter. Also Peter, Vera, Dennis und Lavinia sind da ja fest auf jeden Fall dabei. Ich glaube, die holen sich bestimmt auch ab und zu nochmal andere Leute aus dem Brettspiel-News-Team. Ich glaube, das Solo, der Solo-Podcast bleibt erstmal so, wie er ist. Und es gibt ja mit Solo Manolo oder Einzelspiel oder dem Solo-Spiele-Treff auf jeden Fall noch andere deutschsprachige Solo-Podcasts. Und ich glaube, bis jetzt ist noch keine neue Talk-Folge erschienen. Ich bin gerade am Überlegen, aber auf jeden Fall ist da was geplant. Also das habe ich schon mitbekommen, dass da auf jeden Fall, ich glaube, Philipp aus dem Team auch weiter Interviews führen möchte.
Das finde ich gut. Das ist nämlich auch eins meiner liebsten Formate dort. weil man halt immer mal wieder Einblick in neue Nischen und Bereiche im Brettspieluniversum so gewinnen kann. Dann vielleicht nochmal zu so in die Zukunft oder jetzt Gegenwart eigentlich. Was machst du denn eigentlich genau bei Boardgame Circus? Du bist ja nicht als Podcaster angestellt worden, nehme ich an.
Nee, wäre auch schön. Also ich würde auch bezahlt Vollzeit podcasten. Ich bin da jetzt im Team für PR, Marketing und Kundenservice zuständig. Das heißt, wenn ihr ein Spiel von Boardgame Circus gekauft habt und aus irgendwelchen Gründen da vielleicht, ein Teil fehlt oder irgendwie beim Transport irgendwas kaputt gegangen ist, dann könnt ihr uns anschreiben und dann schreibt ihr wahrscheinlich mit mir. Wenn ihr Social Media Posts seht, dann bin ich dafür meistens zuständig. Wenn ihr unseren Newsletter lest, den schreibe ich. Und dann noch, ich glaube, also Boardgame Circus ist ja ein relativ kleiner Verlag. Jetzt das Kernteam sind so 5, 6 Leute, da ist auch so ein bisschen, alle machen alles nicht, weil Übersetzen zum Beispiel, das macht ja Boardgame Circus auch sehr viel, das kann ich nicht, dafür fehlen mir dann doch die sprachlichen Kenntnisse, aber viel so anspielen oder nochmal über Regeln lesen, das machen irgendwie alle so ein bisschen und genau.
Cool, also klingt auf jeden Fall aufregend und dann wünsche ich dir und natürlich auch dem Verlag dabei viel Spaß und Erfolg in der Zukunft. Und bevor wir jetzt anfangen, unsere Spiele zu besprechen, hätte ich noch mal eine Frage zu deiner vorherigen Tätigkeit oder generell einer deiner Spiel-Fables, nämlich das Solo-Spielen. Ich spiele auch ab und zu mal Solo, aber ich mache das nicht so häufig. Ich mache das meistens aus irgendwelchen speziellen Gründen. Jetzt wäre meine Frage an dich, bist du da... Wie hat das angefangen? Hast du ganz bewusst gesagt, oh, ich habe jetzt Bock, einfach auch viel mal Solo zu spielen? Oder war es eher so der Mangel an Mitspielern oder Mitspielern mit Zeit oder mit Lust? Oder ist es wirklich ursprünglich einfach eine Leidenschaft fürs Solo-Spielen gewesen?
Nee, ich glaube, bei den meisten ergibt sich das dadurch, dass man viel spielen möchte und der Umkreis entweder nicht spielt oder nicht so viel spielt. Ich meine, inzwischen gibt es ja mit Board Game Arena schon virtuelle Alternativen, haben wir jetzt ja auch vor der Aufnahme schon ausprobiert, aber so hat sich das halt ergeben. Also es gibt ja, einige Leute haben ja zum Glück jemanden zu Hause, wo man dann spielen kann und dann kann man zu zweit und dann lädt man halt Leute noch ein spielen, aber... habe ich nicht. Also ich muss dann halt die alleine spielen, beziehungsweise ich habe zum Glück auch Leute, mit denen ich immer regelmäßig spielen kann. Aber wenn man dann halt einfach zu Hause sitzt und gerne was spielen möchte, dann ist es doch irgendwie schön, Solo zu spielen. Und ich glaube, das hat auch schon so einen leichten, weiß ich nicht, je nach Spiel, so einen meditativen Charakter, wenn man einfach so ein bisschen eintauchen kann in das Spiel, so ein bisschen knobeln, ein bisschen überlegen, in eine Welt eintauchen, alles um einen herum vielleicht auch so ein bisschen vergessen.
Ja. Ich kenne auch Leute, die haben zu Hause Leute, aber die wollen nicht spielen.
Genau, so ist es bei mir, richtig.
Das ist eigentlich der Worst Case, finde ich. Dann denkt man so, ey, es könnte so schön sein, aber was ist los? Ja, genau. Bei mir ist es nämlich so, ich schrecke vom Solospielen immer so ein bisschen zurück, weil man sich dann halt nochmal oft einen neuen Regelsatz oder eine Variante zumindest aneignen muss. Und wenn man es dann nicht häufig spielt, finde ich das so ein bisschen, dann ist der Kosten-Nutzen-Faktor so ein bisschen schlecht. Aber manchmal mache ich es eben trotzdem. Ich habe letztens zum Beispiel ein paar Mal die Weiße Burg Solo gespielt, einfach weil ich so Bock gehabt habe, dieses Spiel zu spielen. Und wenn halt dann keiner gerade da war, habe ich es halt Solo gespielt. Geht auch schnell. Ich habe aber auch letztens, weil ich es ausprobieren wollte, für eine Rezensionsfolge den Solo-Modus von Nucleum zum Beispiel gespielt. Und das hat ja irgendwie dann gefühlt doppelt so lange gedauert wie ein normales Spiel. Und dieser Algorithmus, dem man da folgen muss, ist ultra kompliziert gewesen. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es schon ganz schön Arbeit.
Voll, kann ich nachvollziehen. Gerade bei den komplexeren Sachen, da ist dann ja meistens ein Automa dabei. Und das ist dann Seitenregeln. Das finde ich auch anstrengend. Ich spiele auch aktuell eher so weniger komplexe Spiele. Da ist es dann häufig nicht so. Jetzt muss ich bei Weiße Burg noch nachfragen, weil ich habe das selber noch nicht gespielt. Ich habe jetzt aber nur gehört, dass der Solo-Modus unschaffbar schwer ist.
Ist unmöglich. Also ich habe auch dann mich danach informiert. Und der Designer selber sagt, er gewinnt irgendwie in 15% der Partien im Solo-Modus.
Okay, das ist schon, der wird das Spiel ja auswendig kennen. Ja.
Der weiß ein bisschen, wie es funktioniert, glaube ich. Also, aber das macht nichts. Es ist irgendwie, das, was man selber macht, macht trotzdem Spaß. und man ist eher fasziniert davon, wie gut dieser Solo-Modus funktioniert. Und das, der hat so einen schönen Kniff, dass du immer so die Hälfte quasi der Aktion des Gegners voraus, also schon weißt, aber die andere halt nicht. Und du kannst dich also so ein bisschen drauf einstellen, aber eben nicht komplett. Und das macht's wirklich interessant. Kann ich sehr empfehlen. Also sogar auch der Solo-Modus hat mich da überzeugt.
Ja, cool.
Gut, dann würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein. Jeder von uns hat 3 Spiele dabei und die besprechen wir jetzt nach und nach. Ich fange an, damit du der krönende Abschluss der Folge sein kannst. Und genau, das erste Spiel, was ich in diesem Monat gespielt habe und das ich gerne ein bisschen genauer besprechen würde, ist ein kleines Kartenspiel von Reinhard Staupe und im Candy Verlag erschienen. Und zwar letztes Jahr schon, 2023. Das den etwas seltsamen Namen QK König trägt. Hast du denn von dem Spiel schon was mitgekriegt?
Bis du den Titel erwähnt hast, noch überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung der Folge mal ein YouTube-Video dazu angeguckt. Aber ich glaube, das passt auch so ein bisschen zur, weiß ich nicht, zur Szene allgemein, weil ja so kleine Kartenspiele oder so weniger komplexe Spiele, glaube ich, eher hinten runterfallen. Und dann wird doch eher über den nächsten großen Brecher geredet.
Genau, so kommt es mir nämlich auch vor. Das Spiel ist irgendwie so ein bisschen, läuft so ein bisschen unterm Radar. Ich habe das auch nur in der Folge von den Prädagogen gehört, dachte dann schon, ah, klingt ganz cool. Und dann war ich beim Nico Wagner zu Besuch im März und dort haben wir es dann gespielt und dann habe ich es mir direkt bestellt. Es ist, wie du sagst, ein kleines Kartenspiel, dauert so ungefähr 20 Minuten und was man da macht, ist eigentlich erstmal ganz simple Set Collection. Also du willst Karten sammeln vor dir in der Auslage, nach bestimmten Regeln. Es gibt verschiedene Arten von Karten und die geben dir verschiedene Arten Punkte. Zum Beispiel gibt es den König, du willst ganz viele Könige sammeln. Je mehr Könige, umso mehr Punkte. Dann gibt es ganz viele verschiedene Tiere, die funktionieren eigentlich genauso. Und dann gibt es noch so ein paar andere Scoring-Mechanismen. Keine Ahnung, bei den Rittern zum Beispiel, wenn du die meisten hast, ist jeder Ritter 2 Punkte wert. Wenn du nicht die meisten hast, ist jeder nur 1 Punkt wert. Dann gibt es so, du willst irgendwie Farmer und Farmerinnen und das Farmhaus zusammensammeln, dann geben die besonders viele Punkte und so weiter und so fort. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Jede Kartenart macht so ein bisschen auf eine andere Art und Weise Punkte. Und es gibt dann eine Zwischenwertung in der Mitte des Spiels und am Ende nochmal eine. Das Besondere an dem Spiel ist eigentlich viel eher, wie man an die Karten rankommt. Und da kommt jetzt auch der Name ins Spiel, denn man muss jede Runde immer rufen QK König und dann mit seinen Händen eine Zahl zwischen 1 und 8 zeigen, beziehungsweise je nach Spielerzahl nur 1 bis 6, denn in der Mitte liegen immer 1 bis 8 Kartenstapel aus jeweils 3 Karten aus. Ne, das sind Nummern 1 bis 8 und unten drunter liegen 3 Karten und dann muss ich mir überlegen, okay, welche von diesen Karten möchte ich jetzt gerne? Na, ich glaube, ich möchte die bei der 5, dann sage ich QK König, zeigt die 5, jeder andere zeigt auch eine Nummer und dann kriegt man seinen Stapel, falls kein anderer die gleiche Zahl zeigt. Wenn jetzt jemand anderes auch die 5 gezeigt hat, dann wird von diesem Dreierstapel die oberste Karte weggenommen. Und alle, die einen Gleichstand hatten, müssen nochmal Kuka-König machen. Das geht so lange, bis jeder irgendwas gekriegt hat. Manchmal, das ist wie bei Schere, Stein, Papier, erschreckend häufig kommt das vor, dass man irgendwie 7-mal hintereinander die gleichen Zahlen zeigt. Und genau, so kriegt man halt nach und nach seine Karten. Und wenn das Spiel vorbei ist, zählt man seine Punkte. Beziehungsweise zwischendurch auch schon einmal. Das ist auch noch ganz gewitzt, da in der Zwischenwertung werden nämlich manche Karten danach abgelegt. Da ist so ein X drauf und die gehen alle weg. Manche Karten bleiben auch noch fürs Ende und dann spielt man den Stapel von Karten noch fertig und am Schluss hat irgendwer gewonnen. Ist aber auch eigentlich egal, wer gewinnt. Es macht einfach Spaß, dieses Schere, Stein, Papierartige Kuka-König da die ganze Zeit zu machen und sich zu ärgern und zu freuen und zu lachen. Du sagst, du hast ein YouTube-Video davon gesehen. Hat dich das denn grundsätzlich angesprochen?
Also erstmal muss ich sagen, die Illustrationen sind, würde ich sagen, zweckmäßig. Das ist nicht das schönste Spiel, oder?
Ja, da bist du nicht der Erste, der das so empfindet. Es sieht halt aus wie ein Kinderspiel. Und es ist auch mit Kindern spielbar. Aber es ist kein Kinderspiel in dem Sinne, dass es halt dass Erwachsene das nur spielen würden, wenn auch Kinder dabei sind, sondern das kann man auch schön in der Gruppe Freunde plus 18 plus spielen. Also
was ganz spannend findet, oder ich glaube zumindest jetzt nach deiner Beschreibung, bisschen dieses Element, ich denke, was du denkst, also welchen Stapel du nimmst, beziehungsweise du denkst, welchen Stapel ich nehme und ich kann dir jetzt nicht den König gönnen, aber ich will ihn selber haben, aber der andere Stapel ist auch gut. Sind das solche Gedanken, die man beim Spiel hat?
Genau so ist es. Und häufig ist es halt auch, es wird irgendwas aufgedeckt und jeder weiß, okay, das ist da hier bei Nummer 2, das ist der beste Stapel. Den darf man keinem lassen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich alle erstmal die 2 machen, damit wenigstens diese oberste Karte weg ist und der nicht mehr so gut ist. Aber dann kommt natürlich direkt der Gedanke, aber warte mal, wenn die 3 anderen das sowieso machen, dann könnte ich mir ja auch direkt hier die 9 schnappen, während die sich da um den Stapel kloppen. Und dann machst du das, aber dann macht halt nur einer die 2 und der kriegt den ultra geilen Stapel und du denkst dir, oh Mann. Und ja, genau das ist halt, ich denke, dass du denkst, und das sind jetzt keine ultra komplexen Überlegungen, aber sie machen Spaß. Ja, also und durch die verschiedenen Scoring-Mechanismen der Karten ist es auch so, dass man, also ich habe jetzt 6, 7 Partien davon gespielt, so, oder 6, 7 Mal, immer mehrere Runden, dass es nicht langweilig wird, weil du jedes Mal was anderes machst. Also mal gehst du voll auf die Könige, mal versuchst du irgendwie immer die meisten Kirchen zu haben und so weiter. Es bleibt abwechslungsreich und es ist halt sprachneutral. Wir hatten auch jetzt internationale Runden, mit denen wir das gespielt haben. Du kannst es mit Kindern und mit Omas spielen. Dementsprechend, es ist halt in einer Minute erklärt und also absolut tolles Ding. Ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, der gerne auch mal solche einfachen Spiele spielt. Es ist leider nur bis 4 Spieler spielbar. Irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass man da noch so ein paar Karten mehr reinlegt, damit man es auch mit 5 oder 6 spielen kann, weil das wird sich halt auch komplett anbieten, dass man dann halt von mir aus 10 Stapel da liegen hat statt 8. Ja, aber es ist ein toller Filler, tolles Spiel, für auch um es mit wenig Spielern zu spielen. Also ich bin echt gerade ein bisschen begeistert von Kuka König.
Ja, cool. Ja, ist natürlich super, ne? Wenn es so super zugänglich ist und da hilft, glaube ich, auch diese Illustration, die ja einfach, die hat keine Ecken und Kanten, ne? Ich glaube, auch Leute, die wenig spielen, die wissen sofort, okay, wir sind hier im Mittelalter und da kann man dann, glaube ich, relativ einfach mit umgehen. Das ist natürlich dann super zugänglich voll.
Ja, und man erkennt die Karten halt und auch gut und schnell, weil da nicht viel Schnörkel sind. Die sind ja auch übereinander gestapelt und oben rechts ist das Symbol immer nochmal in klein quasi. Das ist dann der kleine Farmer, die kleine Kirche, das kleine Pferd. Und da wäre es wahrscheinlich eher, wäre es unübersichtlicher, wenn das jetzt ausgefeiltere Illustrationen wären. Aber nichtsdestotrotz könnte der Stil halt ein bisschen weniger kindlich sein.
Ja, aber, ne, aber wenn das tatsächlich dann Familie mit Kindern anspricht, dann ist es ja vielleicht auch gut fürs Spiel, ne?
Auch wieder richtig. Aber deswegen fliegt es ja, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar, weil viele das sehen und denken, ah, das ist so ein neues Kinderspiel, interessiert mich eh nicht.
Ja, zumindest in der Szene dann ja voll.
Genau. Gut, was hast du denn dabei?
Genau, ich habe auch ein kleines Spiel dabei, was auf den ersten Blick auch relativ niedlich und harmlos aussieht, nämlich Zephyria, oder sprechen wir es mal ganz deutsch aus, Zephyria, für alle, die dann eben bei Board Game Geek einmal nachschauen wollen. Es ist ein kooperatives Kartenspiel und es erinnert so ein bisschen an Tranquility, beziehungsweise ich glaube im Deutschen heißt es In aller Ruhe, und In aller Ruhe erinnert ja so ein bisschen an The Game. Wir spielen kooperativ unterschiedliche Geister und wir haben ein 5x5 Raster, wo wir Karten in einer bestimmten Reihenfolge sortieren wollen, nämlich einfach nach den Zahlen 1 bis 25. Die Karten haben unterschiedliche Farben und unterschiedliche Symbole. Und das wäre jetzt erstmal vielleicht ein einfaches Spiel oder ein zugängliches Spiel. Der Kniff an dem Spiel ist, dass wir zu Beginn des Spiels einen Geist auswählen. Es gibt, glaube ich, 5 im Spiel. Und die Geister funktionieren unterschiedlich. Die haben alle unterschiedliche Effekte. Man stellt zu Beginn des Spiels einen Geist in eine Ecke des Rasters und dann können sich in den Zügen die Geister bewegen und sie können Plättchen tauschen. Und der Kniff ist halt, dass man sich gegenseitig abspricht, um eben diese Reihenfolge 1 bis 25 hinzubekommen. und das in einer bestimmten Anzahl von Runden zu erreichen. Ich glaube, im einfachen Modus sind es 7 Runden. Man kann es aber sich auch schwerer machen und dann weniger Runden haben. Und das Schwierige, da vielleicht auch gleich die Frage an dich, ist der Einstieg, weil die Karten, die die Geister beschreiben, sind sprachneutral. Da sind Symbole drauf. Die Symbole sind, ich glaube, man kann sie nicht besser machen, aber man ist trotzdem erstmal verwirrt, weil da halt manche Geister können sich diagonal bewegen, manche Geister können auf Karten springen, die gleiche Farbe haben wie die wie die Karte, wo man aktuell drauf ist. Andere Geister können um das Feld herum sich bewegen. Dann kann ein Geist irgendwie tauschen mit Karten des gleichen Symbols. Und das ist ein bisschen überfordernd. Ich glaube, das geht dir genauso, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist ja so, jeder von diesen Geistern, jeder im normalen Spiel kriegt jeder einen Geist und der kann dann sich nach einer gewissen Regel bewegen und nach einer gewissen Regel Plättchen tauschen. Das muss man sich halt irgendwie merken. Mich hat das vor allem deswegen überfordert, weil ich das ja, als du gesagt hast, wir reden über das Spiel, Solo ausprobiert habe und im Solospiel spielt man 3 Geister. Das heißt, ich musste mir dann von 3 Geistern die ganze Zeit merken, was die für Regeln haben und das ist besonders schwierig. Aber ich gebe dir auch recht in dem Punkt, dass selbst wenn du nur einen Geist hast, kann ich mir vorstellen, dass das für manche Leute schwierig ist, vielleicht nicht sich seinen eigenen zu merken, aber du willst ja auch noch wissen, was die anderen eigentlich können, damit man das besser planen kann. Und dann wird's halt schwierig, auch dadurch, dass ja diese Symbole vielleicht am Anfang nicht so ganz eingänglich sind.
Voll. Es hat auch, glaube ich, oder es kann für Leute das Problem haben, dass halt so ein Alpha-Player entsteht, weil es sind halt alle Informationen offen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dadurch, dass die Geister sich alle unterschiedlich spielen und ich glaube, man erstmal nicht auf dem Schirm hat direkt, was die anderen Geister machen können, passiert das vielleicht nicht. Aber es kann, glaube ich, schon, es ist halt schon sehr durchrechenbar. Es gibt halt keinen Zufall, sobald das Spiel aufgebaut ist. Man mischt halt alle Karten, legt die dann in diesem 5x5 Raster aus und dann spielt man halt. Da muss man auf jeden Fall, also so eine Art von Spiel muss man mögen, dieses sehr, also ich glaube, da kann man sich schon sehr reingrübeln. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da mit der gleichen Intention dran geht. Also wenn 2 so übelste Logik-Enthusiasten und Grübel-Enthusiasten sich da hinsetzen und wollen das quasi vor dem ersten Zug komplett durchplanen, was man theoretisch machen kann, wenn man die grauen Zellen dafür hat, dann ist das in Ordnung. Aber wenn einer das machen will und 3 wollen das halt überhaupt nicht, dann hat weder der eine noch die 3 anderen Spaß, weil die 3, die einfach so ein bisschen das aus dem Bauch raus spielen wollen, die nervt das dann nur und den einen nervt es natürlich auch, wenn die ihm das Spiel kaputt machen, weil wenn der sich denkt, ah, überleg doch einmal kurz, dann kriegen wir das viel besser hin. Also muss man einfach so ein bisschen ja das gleiche Ziel haben sozusagen. Und ich persönlich würde dieses Spiel, wenn ich solo spiele, eher so grüblerisch komplett durchrechnen wollen. Wenn man es aber mit mehreren spielt, so wie wir es jetzt zum Beispiel gerade vorher auf Boardgame Arena noch gemacht haben, dann finde ich, macht das auch einfach voll Spaß, da ein bisschen schneller sich zu entscheiden. Das, ne, da, so haben wir es ja auch gemacht. Wir haben gesagt, ja, komm, ich tausche jetzt mal die 2, das bietet sich gerade an und dann gucken wir danach weiter. Und es hat ja auch erstaunlich gut funktioniert. Am Schluss lagen nur 2 Plättchen verkehrt bei uns. Im Gegensatz zu meiner Solo-Erfahrung war das wirklich Weltklasse.
Das stimmt. Ich glaube, man kann das auch mit so einer flotten Runde spielen. Aber ich glaube, also die Illustration, ich mag die sehr gerne. Das sieht alles super stimmungsvoll aus. Aber ich glaube, die wecken erstmal vielleicht so ein bisschen den falschen Eindruck, weil das ist halt nicht wie Kuka König so ein super zugängliches, fluffiges Spiel, weil auch am Ende die Punktewertung ist. Also ich glaube, die können Leute als frustrierend empfinden, weil du kriegst nur Punkte für Karten, die komplett richtig liegen, also in der gleichen Reihe und auf dem gleichen Platz und alles andere bringt Minuspunkte. Das heißt, man sammelt ein paar Punkte und dann sieht man, oh Gott, ich kriege noch dafür Minuspunkte. Das ist schon so ein, also Downer ja, nicht, aber es ist schon hart.
Schon, ich hatte in meiner Solopartie Minuspunkte am Schluss.
Okay, ja krass, ja.
Ja, und diese Tabelle, die dann da drin steht in dem Buch, ne, wo so, ihr könnt das besser, was war schon gut, aber ihr könnt das noch besser, die ging gar nicht so niedrig, wie ich war. Also das ist schon knüppelhart, vor, halt solo, vor allem, wenn man das Spiel noch nicht kann und du musst gleich drei Geister steuern, das war natürlich viel zu viel. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, weil du gerade sagst, es erinnert ein bisschen, du bist ja über zwei, ich habe das mittlere Spiel jetzt vergessen, aber The Game hast du irgendwie gerade noch ins Gespräch gebracht. Da hätten die vielleicht die Illustrationen gerade tauschen können. Ne? The Game ist nicht so totenkopfmäßig, wie es erst aussieht. Und das hier ist schon ein bisschen härter, was die Grübelei angeht und die Aufgaben.
Ja, das hier ist, ja, das ist so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht so Wolfs im Schafpelz, so ähnlich wie Calico. Also es ist nicht mechanisch Calico, aber Calico sieht auch einfach Dings aus, oh, eine Katze auf so einer Decke ist ja super süß und dann spielst du das und merkst, ich habe diese Ziele, oh Gott, jetzt habe ich mir das Ziel kaputt gemacht, jetzt mache ich mir das Ziel kaputt und dann denkst du so, ach du Schreck, also da muss man auf jeden Fall, es ist nicht so ein Spiel, man geht irgendwie in den Spieleladen, kauft es und denkt, oh, das hat ein schönes Cover, da habe ich bestimmt fluffige Viertelstunde mit, das ist härter auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, die Regeln sind nicht besonders hart, das Spielziel ist sofort klar, aber das umzusetzen dann ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Deswegen ist auch irgendwie schwierig einzuschätzen, wer da so die Zielgruppe ist. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass man da so nach wenig und viel Spielern gehen kann, sondern eher so nach einem bestimmten Spielertyp, dem das gefällt, glaube ich. So Leute, die eben auch schwere Sudokus machen oder Kakuros oder wie die ganzen Sachen heißen und so abstrakte Puzzleaufgaben, Knobelaufgaben mögen. Ja, also glaube ich, dass das so ein bisschen die Zielgruppe am ehesten ist. Boardgame Geek sagt, sehe ich gerade, Komplexität 2.0. Das kann sich eigentlich nur auf die Regeln beziehen, ne, weil so vom Spielgefühl her ist das eher 2,5 oder so für mich schon. Also geht schon so in Richtung, mein Gehirn ist so angestrengt wie bei einem Kennerspiel, nicht wie bei einem Familienspiel.
Ja, das ist ganz kurios. Die Regeln sind eigentlich theoretisch relativ zugänglich, aber Gehirnschmalz braucht man auf jeden Fall viel. Das stimmt, das auch. Man, genau, entweder, ich würde auch sagen, man kann es ja mit bis zu 4 Personen spielen. Ich glaube, das kann man machen, aber ich glaube, es ist auch eher sowas alleine und zu zweit bisschen knobeln, weil zu zweit kann man sich noch gut absprechen. Zu viert wüsste ich, also kann man, glaube ich, auch machen. Ich glaube, es ist wirklich einfach dieses, ne, auch wenn du sagst, im Vergleich zu Sudoku, das passt schon, einfach ein bisschen vor sich hin oder zu zweit grübeln. Was noch wichtig ist, aktuell gibt es das nur, also von einem italienischen Verlag mit den englischen und italienischen Regeln. Das Spiel komplett ist sprachneutral, also wenn ihr das sozusagen erklärt bekommt, könnt ihr das auch mit Leuten spielen, die kein oder nicht so gut Englisch können, aber dann braucht ihr halt eine Person, die das einmal erklären kann.
Genau. Ist übrigens von Simona Greco und Marco Rava. Erschienen bei Playgame Edizioni.
Sehr gut.
ja, aber schönes Ding. Ich glaube noch gerade, also ich habe es jetzt halt noch nicht zu viert gespielt, aber man hat ja quasi auch das Problem, dass man diese Plättchentauschereien nicht durch andere Leute durchmachen kann. Und das wird wahrscheinlich schwieriger, wenn man mehr Leute ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zu mehreren, da ist man natürlich variabler, was die Tauschaktionen angeht, aber dafür kommt man sich auch mehr in die Quere.
Das stimmt. Da ist dann noch mehr Begrenzung drin. Das ist zu zweit noch relativ nett, was das angeht.
Damit hätten wir übrigens vielleicht die Frage, die vorhin aufkam, auch beantwortet, warum du dich mit dem einen Geist, den du hattest, immer neben das Feld stellst.
Ah, ja, richtig.
Weil dann kannst du die Plättchen da trotzdem tauschen.
Ja,
voll. Du stehst nicht im Weg, ne?
Ja. Was im Spiel noch drin ist, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Es gibt Module, damit kann man sich theoretisch noch schwerer machen. Muss man wissen. Das, ne? Genau, richtig.
Da werden die Sachen dann noch vertauscht, ohne dass du was machen kannst. Ja, genau.
Genau, da kommt noch mehr Bewegung rein. Kann man, glaube ich, machen, wenn man das, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mal gespielt hat. Aber es ist schon so hart genug.
Also wenn das interessiert, dem kann ich übrigens die Boardgame-Arena-Implementation da sehr empfehlen. Damit kann man es gut lernen und ausprobieren. Ich würde es aber nicht solo lernen, sondern lieber mit fremden Leuten zu zweit spielen als solo, weil es ist wirklich, der Solo-Modus ist nur für fortgeschrittene Spieler zu empfehlen.
Aber es gibt ja auch solche Solo-SpielerInnen, die auch gerne auf die Fresse bekommen. Also wenn ihr so seid, dann könnt ihr direkt einfach, probiert mal an, scheitert kolossal in der ersten Partie und dann wisst ihr, was auf euch zukommt.
Genau. Das ist dann nicht BSN-Solo, das ist dann BDSM-Solo für die genau. Masochisten. okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist ein Spiel, das ist im Moment so schon, ich will es nicht sagen, es hat einen Hype, aber es wird relativ viel besprochen. Und dementsprechend geben wir uns jetzt auch mal unseren Senf dazu ab. Und zwar gehen wir thematisch ins Weltall, aber nicht als Menschen, sondern als Katzen. Und die Rede ist natürlich von MLM, Space Agency. Ich habe das jetzt so komisch ausgesprochen, weil ich habe mir sagen lassen, dass das das Geräusch ist, das Katzen machen, wenn sie ihre Zunge rausstrecken. Also eigentlich muss man, eigentlich heißt das
das Spiel. Okay.
Ja, das ist ein Spiel von Rainer Knizia, erschienen bei Rebel Studio dieses Jahr. Es dauert ungefähr, je nach Spielerzahl, eine halbe Stunde bis eine Stunde und ist im Kern ein Push-Your-Luck-Würfelspiel. Thematisch sind wir, wie gesagt, Katzenastronauten, denen wird's auf der Erde zu langweilig und sie wollen jetzt andere Planeten erkunden und Monde und die Tiefen des Weltalls. Dazu steigen wir alle zusammen in eine Rakete ein. Einer von uns ist der Captain und der bekommt die Würfel. Und dann würfelt er und je nachdem, auf welchem Feld von so einer ganz langen Leiste, die da in den Weltraum führt, wir jetzt liegen, brauchen wir bestimmte Würfelaugen, um weiterzukommen. Es sind immer 2 bis 3 Würfelaugen, die da angegeben sind. Würfel ich diese Würfelaugen, darf ich alle oder eins, also ich muss immer alle von einer Augenzahl nehmen, aber ich kann auch mehrere Augenzahlen, die eben im Moment möglich sind, kombinieren. Sagen wir mal, am Anfang steht da zum Beispiel, du brauchst die 1er oder 2er. So, dann würfel ich und habe jetzt eine 1 und 2 2er. Jetzt kann ich entweder die eine 1 nehmen oder die 2 2er oder alle. Und dann die Augenzahl zusammenzählen und so viele Schritte auf der Leiste vorgehen. Das Problem ist, die Würfel, die ich benutze, sind danach weg. Das heißt, ich darf dann nur noch mit dem Rest an Würfel weiterwürfeln. Außer die 6 sozusagen, das ist halt keine 6 in dem Fall, sondern so ein kleines Feuersymbol. Die kann ich teilweise auch nutzen, um Schritte zu gehen und die bleiben mir dann erhalten. Das ist so der Joker sozusagen. So, dann laufen wir da diese Leiste immer weiter hoch und irgendwann kommen wir an Monden und Planeten vorbei. Und bevor ich dann weiterwürfle als Kapitän, frage ich immer in Spielereihenfolge, startend mit mir, alle, ob sie hier aussteigen wollen. Und dann kann man sich eben auf so einen Mond draufsetzen, bekommt dafür 2, 3, 4 Siegpunkte. Oder auf einen Planet, die funktionieren ein bisschen anders. Da gibt es am Schluss des Spiels eine Mehrheitenwertung. Wer am meisten drauf ist, wer die meisten Katzen auf einem Planet hat, kriegt am meisten Punkte. Und so steigen dann der eine oder andere vielleicht aus und die anderen fahren weiter. Problematisch wird's, wenn ich würfle und habe keine Symbole mehr, die passen, weil dann explodieren wir und unsere Katzen können nirgends mehr aussteigen. Wir kriegen die zwar zurück, weil eine Katze hat ja 7 Leben, aber wir haben halt diese Runde dann nichts platziert. Und das machen wir einfach so lange, bis irgendwer alle seine Katzen platziert hat oder bis wir eine gewisse Anzahl an Explosionen hatten und dann ist das Spiel vorbei und wir zählen unsere Punkte. Es gibt neben den Punkten, die man über Planeten und Monde kriegt, noch so 4 Zusatzziele. Der erste jeweils, der das erreicht, sowas wie sei auf 4 verschiedenen Planeten oder so, der kriegt dann nochmal Sonderpunkte und dann zählen wir unsere Punkte und irgendwer hat gewonnen. Bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, erstmal die Frage an dich. Wir haben es vorhin ja zum ersten Mal gespielt, also du, auf Boardgame Arena. Wie war denn dein Ersteindruck jetzt von der Partie?
Ich finde, es passt ganz gut zu Rebel, beziehungsweise das, was ich von Rebel Studio irgendwie so auf dem Schirm hatte, weil von denen kannte ich Meadow und Chroniken von Arvel, was auch so sehr schön gestaltete Familien-Plus-KennerInnen-Spiele sind. Und ich finde, da passt es einfach zu. Das ist natürlich clever, einfach Katzen zu nehmen, weil Katzen gehen, glaube ich, immer, als wenn man da einfach 3 irgendwie Astronauten draufgepackt hätte. Mhm. Und das ist ja auch wirklich schön gestaltet, was so den Spielplan angeht, weil alles irgendwie katzenmäßig ist. Also irgendwie, ich gucke gerade hier Bilder an, die Punkte-Tracker sind dann halt irgendwie Katzenspielzeug. Auch die Planeten sind irgendwie ja so leicht an Katzen
angepasst. Ja, so Goldfischglas, ein Wollknäuel, ein Teppich, so, ja.
Ja, und das ist natürlich super cute und ist auch von den Regeln her, also du hast es mir auch wirklich super flott erklärt. Wir haben ja direkt da so Zusatzmodule reingemacht. Mhm. Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich, also alle Leute, die schon ein paar Spiele gespielt haben, können die wahrscheinlich direkt mit reinnehmen und das ist ein zugängliches Ding.
Ja, schön, dass du die gerade ansprichst, weil da genau das, was du gerade gesagt hast, das ziehe ich jetzt einfach mal vor, das wäre so in meinem Fazit erst gekommen, aber ich finde, das Spiel glänzt nämlich erst dann, wenn man die ganzen Module drin hat. Wir können gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen, was die so machen, aber sie machen das Spiel halt einfach ein bisschen voller. Ja, also es passieren noch zwei, drei Sachen. Da liegen zum Beispiel Bonusblättchen auf dieser Leiste. Wenn du dann da drauf landest, dann kriegst du irgendeinen Bonus. Darfst nochmal Felder vorgehen oder kriegst extra Siegpunkte oder so. Es gibt außerdem so ein UFO-Blättchen, das dir einmal pro Runde erlaubt, Bonussymbole, also Bonuswürfel quasi zu nutzen, was es leichter macht, die Leiste auch mal weiter nach oben zu kommen und was dir auch ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeiten gibt, wo auf der Leiste du landest. Ne? Du kannst dann denken, oh, nehme ich jetzt die 2 Zweier, die ich gewürfelt habe, oder nehme ich die 1 4 von meinem Bonusblättchen, oder nehme ich vielleicht die 4 und die 1 von meinem Bonusblättchen, dann bin ich nochmal auf einem anderen Feld und so weiter. Also, und man hat geheime Ziele, auf die man hinarbeiten kann. Du willst auf bestimmten Planeten landen. Und es wird einfach alles ein bisschen interessanter. Und gerade wenn mehr Mitspieler mitspielen, auch noch cooler, weil jeder so ein bisschen mehr zu tun hat. Und das sind so meine 2 Punkte. Ich würde immer nur noch mit allen Modulen spielen und auch am liebsten immer zu 5 oder zu 4, weil dann einfach mehr los ist. Man kämpft mehr um die Mehrheiten auf dem Planeten. Zu 2 hast du jetzt wahrscheinlich ja auch gemerkt, ist es so ein bisschen, okay, der ist schon auf dem Planet, dann gehe ich da nicht mehr hin, gehe ich halt auf den anderen. So, das ist dann, es ist nicht für 2 Spieler gemacht. Und selbst mit 3 ist es noch ein bisschen, ja, langweilig. Aber, also, grundsätzlich finde ich, ist nämlich meine Erfahrung, ich habe das jetzt in echt in 3 Runden ausprobiert. Habe immer das Basisspiel beigebracht, in der Hoffnung, dass dann alle sagen, oh, cool, und dann, jetzt packen wir die Module rein. Aber es war dann danach immer so, ach, ja, ganz nett, aber lass mal noch was anderes spielen. Und so bin ich jetzt noch quasi nie dazu gekommen, so richtig, das Spiel dann zu seinem vollen Potenzial zu führen, sozusagen. In echt. Nur online habe ich das bisher hingekriegt. Und da macht es mir dann auch wirklich Spaß. Macht das irgendwie Sinn? So, kannst du dir das vorstellen, dass das mit mehr Leuten noch cooler ist? Oder überhaupt cool?
Genau, das mit den mehr Leuten kann ich verstehen, allein mit den Mehrheiten und sowas, und auch, das ist ja eine schöne Idee, dass wenn eine Person, also wenn der aktuelle Captain aussteigt, dass dann die nächste Person übernimmt, und das ergibt dann bei mehr Leuten natürlich auch Sinn, dass man überlegt, wer macht dann weiter. Was ja wirklich schön war, auch direkt in der ersten Runde, dieses Eskalieren, also auch zusammen mit irgendwelchen Bonusplättchen, die wir dann hatten, dass wir relativ weit hochgekommen sind, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und wenn das natürlich irgendwie, weiß ich nicht, wenn man dann im Grundspiel nicht so weit hochkommt und eher so ein bisschen vor sich hin tuckert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht dieses, ja, wo du denkst, okay, ich mach nochmal weiter und dann komme ich richtig genau weit oben, und ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Genau so ist es. Also du hast einfach mehr Möglichkeiten, weiter nach oben zu kommen, wenn die Module drin sind. Du hast mehr Möglichkeiten, noch ein paar Punkte nebenher zu sammeln. Und was wir jetzt noch gar nicht gesagt hatten, ist, wir haben verschiedene Katzen, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben, wenn ich sie in die Rakete setze. Ne? Zum Beispiel, gibt mir doppelte Punkte auf Monden, gibt mir doppelte Punkte auf Planeten, oder kann einmal in dieser Runde als 1er-Würfel genutzt werden. Oder eine Katze, die uns ein bisschen weiter oben schon starten lässt auf der Leiste. Oder eine Katze mit einem Fallschirm, wenn die Rakete explodiert, darf man trotzdem noch aussteigen. Und solche Sachen. Und wenn mehr Leute mitspielen, hast du auch mehr Katzen in der Rakete und dementsprechend auch dadurch mehr Zusatzfähigkeiten und Symbole, die du aktivieren kannst. Das heißt, eigentlich ist das ein Spiel, finde ich, das muss in Vollbesetzung mit allen Zusatzmodulen, die man hat, gespielt werden, damit es eben, ja, das ist, was es sein soll, glaube ich. In seiner Basisversion ist es einfach ein bisschen seicht und öde schnell. Das ist so mein Eindruck.
Was halt ein cooler Grundgedanke ist, dieses, wir sitzen alle zusammen in dem Schiff, eine Person würfelt und man muss dann halt darauf reagieren, was macht man, ne? Also es ist ja eigentlich, nicht nur eine Person hat dieses Push-Your-Luck-Element, sondern alle. Das ist wirklich eine schöne Idee. Okay, du würfelst weiter, jetzt sind wir gerade da. Ich habe aber, weiß nicht, ne, gut, also ich hatte jetzt das eine Bonusziel, ich muss jetzt auf den einen Mond, komme ich da noch hin? Oder auch das Problem, das hatte ich dann auch, ich habe einen relativ frühen Mond gewählt, ich könnte jetzt aussteigen, und weil sonst ist das Risiko da, dass wir viel zu weit fliegen und dann kann ich nicht mehr auf diesem Mond landen.
Genau. Also ich finde, das ist nämlich, ich habe jetzt schon öfter von Leuten, denen es nicht so gefällt, die Kritik gehört, dass man nicht so wirklich taktische Entscheidungen hat in dem Spiel, sondern dass alles halt Würfelglück ist. Aber das empfinde ich eigentlich halt nicht so, weil du, gerade wenn du diese Extraziele hast und so weiter, dann wird das schon interessant. Und auch, welche Katze du einsetzt am Anfang zum Beispiel. Wenn ich jetzt sehe, okay, der Kapitän hat ihr irgendwie seinen Fallschirm eingesetzt. Das heißt, der will jetzt so weit das nach vorne preschen wie möglich, weil er kann ja explodieren. Und die nächste Person setzt dann von mir aus noch ein Mal zwei für den für Planeten ein. Dann denke ich mir, okay, die wollen weit kommen. Aber jetzt mache ich ihnen einen Strich durch die Rechnung und setze die Katze ein, die, wenn ich aussteige, einen Würfel wegnimmt. So, und dann steige ich am ersten Planeten aus und habe den ein bisschen in die Suppe gespuckt, sozusagen. Nur so als ein Beispiel. Also man kann da schon ein bisschen, natürlich nicht tief, also es ist kein tiefes Strategiespiel, aber man hat kleine, süße Entscheidungen, die irgendwie mir zumindest wirklich Spaß machen. Und ja.
Und also ich kann verstehen, natürlich ist ein Glückselement drin wegen der Würfel, aber das betrifft ja erstmal alle. Also natürlich gibt es irgendwie eine Runde, wo das Raumschiff gefühlt nur, die Rakete fliegt nur ein paar Felder weit, aber das gilt dann halt für alle. Also ich finde, dadurch ist es zumindest nicht so, also natürlich kann es passieren, dass eine Person früh aussteigt und die andere Person pace dann noch weiter, aber das ist dann ja die eigene Entscheidung, früh auszusteigen. Man hätte ja auch drinbleiben können.
Richtig. Ja, du hast die Gestaltung auch schon angesprochen. Die ist auch wirklich schön. Also ich habe das Spiel ja auch in echt hier rumliegen. Das kommt mit einer Neoprenmatte, sehr lange Neoprenmatte, die in schönen Farben gestaltet ist. Dann hat jeder seine eigene Katze da liegen auf so Playerboards. Die sind ein bisschen billig, aber der Rest ist dafür schön. Man hat eine kleine Holzfigur für die Rakete und fürs UFO, das man auch noch als Modul reinpacken kann. Und ja, also ist wirklich schön gestaltet. Man kriegt was für sein Geld. Es kostet, glaube ich, so um die 30 Euro. Also das geht wirklich in Ordnung. Und ja, also wenn man Push Your Luck mag, ne, also wenn du sowas wie Can't Stop, Heckmeck am Bratwurmeck und von mir aus auch noch Quacksalber oder so, wenn das Sachen sind, die dich ansprechen, dann könnte das auch was für dich sein. Vor allem, wenn man halt noch Würfel mag. Und wenn man häufiger mit 4-5 Leuten in der Gruppe ist, die sowas auch spielen wollen, dann kann ich das wirklich empfehlen. Jetzt für so ein Pärchen, das gerne Brettspiele spielt, ist das nix. Das ist schon eher ein Spiel für die größere Brettspielrunde.
Was, glaube ich, ein schöner Einstieg hier ist, auch für Leute, die nicht so viel spielen, man hat erstmal nicht so große Entscheidungen, weil theoretisch kann man auch, ja, weiß nicht, das Gleiche machen, was andere Personen machen. Da hat man nicht direkt so ein Druckgefühl nach dem, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie Entscheidungen treffen und ich weiß, kenne auch gar nicht das Spiel. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, dass man einfach erstmal so ein bisschen, ja, man fährt mit, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn eine Person da der Captain ist. Und das finde ich auch eine schöne Sache, weil das ja wirklich, habe ich ja schon manchmal das Gefühl, wenn man mit Leuten spielt, die nicht so häufig spielen, die dann manchmal so überfordert sind, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Und das federt das ja eigentlich so ein bisschen ab, oder?
Genau, ja doch, das ist halt genau, wenn ich jetzt mit Leuten spiele, die öfter spielen, ist das genau das, was sie kritisieren, dass sie sich so fühlen im ersten Spiel, als würden sie ja eh nur mitschwimmen im Strom. Und das ist vielleicht gerade gut für Leute, die nicht oft spielen, da hast du recht. Genau, aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat, merkt man eben, ich habe eigentlich doch so ein bisschen Einfluss darauf, was ich hier tue. Und ja, das ist ein gute Balance, die dazu führt, dass man das auch in gemischten Gruppen spielen kann. Ne? Also ich glaube, das kann eigentlich vom Wenigspieler bis zum Vielspieler alle Leute ansprechen, wenn man die richtige Runde zusammen hat.
Cool.
Cool. Ja, was ist denn dein zweites Spiel noch?
Wir bleiben bei einem Sci-Fi-Thema. Es könnte wahrscheinlich vielleicht auch einfach im gleichen Universum spielen, weil alle Katzen haben die Erde verlassen, aber die Menschen sind noch auf der Erde und werden bedroht von einem Tesserakten, der über der Erde schwebt. Und Tesseract ist ein kooperatives Spiel für 1-4 Personen von James Fern Harbor, rausgekommen bei Smirk and Lauter Games, bis jetzt nur auf Englisch. Und also vom ganz Grundprinzip könnte man sagen, ist es schon ein bisschen dieses typische Pandemie-Gameplay, weil wir halt kooperativ eine Aufgabe erfüllen wollen und das Spiel uns immer ja so ein bisschen Steine in den Weg legt. Wir kriegen am Anfang ein Board, wo wir Würfel platzieren können. Also grundsätzlich ist es ein Dice-Placement-Dice-Menu. Population Game. Also der Tesserakt wird zu Beginn des Spiels aus 4x4x4 Würfeln gebildet. Und dieser...
Wie so ein Zauberwürfel, ne?
Ist das genau, quasi, richtig, ja? Genau. Und der kommt dann auf ein, ja, was ist das denn, auf einen Ständer. Und dieser Ständer, da ist eine Plattform drauf, die ähnlich wie bei Planet Unknown eine Lazy Susan ist. Das heißt, man kann den drehen. Das ist natürlich schon mal super, weil auf den Würfeln sind unterschiedliche, also auf den Würfeln sind theoretisch Symbole, aber diese Symbole stellen eigentlich nur die Zahlen 1 bis 6 dar. Es sieht halt einfach schicker aus. Die Würfel gibt's auch in insgesamt 4 unterschiedlichen Farben. Und so kann man die Plattform halt so ein bisschen drehen, damit, wenn man auf der einen Seite sitzt, auch mal gucken kann, was ist auf der anderen Seite des Tesserakts. Und wenn man dran ist, hat man regulär 3 Aktionen, aber jeder Charakter hat auch nochmal eine Bonusaktion, eine Bonusfähigkeit. Es gibt auch eine Charakter, die können dann 4 Aktionen machen. Und das Grundsätzliche im Spiel ist, dass man sich Würfel von dem Tesserakt nimmt, aus diesen genommenen Würfeln Sets bildet, entweder gleiche Zahlen, also zum Beispiel 3 Vieren oder eine Straße, zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Diese Sets müssen entweder alle die gleiche Farbe haben oder alle unterschiedliche Farben. Und diese Sets kann man dann in ein Tableau neben dem Tesserakt legen, auf dem jeder Würfel einmal abgebildet ist. Das heißt, lila einmal 1 bis 6, gelb 1 bis 6, blau 1 bis 6 und orange 1 bis 6. Und das ist auch das Ziel, jeden Würfel da einmal zu haben. Das heißt, von jeder Farbe die Zahlen 1 bis 6 zu erreichen. Und das muss man schaffen, bevor der Tesserakt komplett abgebaut ist. Weil nach den Aktionen der Person wird der niedrigste Würfel vom Tesserakt runtergenommen, gewürfelt und neben das Tableau gelegt. Und da hat man so ein bisschen das Pandemie-Element, weil einerseits, wenn die, ja, wie formulierst du denn, eine Spalte, eine Reihe, also auf vom Tesserakt komplett abgebaut ist, wird einmal ein Effekt getriggert, der in der Regel immer mies ist. Mhm. Und wenn von den Würfeln, die vom Tesserakt weggenommen werden, die werden halt in so Reihen hingelegt, das heißt, immer wenn eine 3 dann gewürfelt wird, kommt er zu den anderen 3. Wenn da zu viele liegen, entsteht ein Bruch. Und das ist ähnlich eigentlich wie bei Pandemie, wenn ihr an einem Ort einen Ausbruch der Krankheit habt. Das funktioniert wirklich genauso. Und es ist auch so, wenn, ich glaube, 7 Brüche entstanden sind, dann hatte man auch verloren. Und das ist quasi das Spiel. Obendrauf kommen noch so Fähigkeitenkarten, die einem dann einfach noch so Boni bringen, auch in unterschiedlichen Wertigkeiten und auch nochmal so andere Boni-Karten. Aber im Endeffekt ist halt so ein, ich finde schon sehr dieses Pandemiegefühl, nur diesmal halt mit Würfeln.
Okay, also ich kenne das Spiel selbst nicht, aber ich habe es schon häufiger gesehen, weil also es macht ja auch optisch irgendwie ein bisschen was her, ne? Dieses Plateau, auf dem da dieser Zauberwürfel mit den komischen Symbolen liegt quasi, das ist einfach ein Eyecatcher. Da will man erstmal wissen, was ist das denn? Dann habe ich halt direkt gesehen, es ist kooperativ. Das ist immer nicht so das, was mich als erstes jetzt mega heiß auf das Spiel macht. Deswegen wäre auch jetzt meine erste Frage, ist das denn, ich finde, es gibt so grob 2 Arten von Koop-Spielen. Es gibt diese Laber-Diskussions-Koop-Spiele, wie zum Beispiel Pandemie, wo man jeden Schritt durchdiskutieren kann bis zum Erbrechen, was vielen Leuten ja sehr viel Spaß macht und was mich dann immer irgendwann eher anfängt zu nerven. Und es gibt so Koop-Spiele, wo man ein gemeinsames Ziel hat, aber eben nicht sich so komplett alles absprechen kann. Wie jetzt zum Beispiel die Crew oder jetzt gerade neues Sky Team bei Cosmos. Solche Sachen. In welche Kategorie fällt denn das?
Das ist dann also für dich leider Ersteres, weil alle Informationen offen sind. Also es werden zwar Würfel gewürfelt, aber sobald die gewürfelt werden, sehen das dann alle. Also theoretisch kann man alles durchdenken.
Und man darf auch miteinander sprechen. Man darf auch sagen, nimm du jetzt mal den Würfel da.
So, genau, ja, okay. Natürlich, die Entscheidung ist immer bei einem selbst überlassen. Ist natürlich so ein bisschen so, dass die anderen Personen vielleicht nicht direkt wissen, was die Sonderfähigkeiten und Extraaktionen deines Charakters sind. Aber wenn du es häufiger spielst, weißt du natürlich, dass der Geo-Engineerer das kann und die Quantum, also das sind natürlich auch so Sci-Fi, so coole Sci-Fi-Berufe, dass die bestimmte Sachen können. Also theoretisch ist es dann komplett, also da kann wirklich passieren, wie ich so, hey, du musst doch da mal sehen, da ist doch die orangene 1, die müssen wir jetzt nehmen, weil die brauchen wir noch unbedingt.
Okay, also das muss ja nicht grundsätzlich heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist erstmal. Es gibt auch durchaus solche Koop-Spiele, die mir Spaß machen. Ich hab bin zum Beispiel ein Riesenfan von Pandemic Legacy, alle drei. Also wenn der Rest des Spiels cool ist, dann nehme ich das hin, dass ich da mit Leuten ewig diskutieren kann oder soll. Jetzt ist also dieser Würfel-Auswahlmechanismus. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Wie viele Würfel nimmt man sich da pro Zug runter? Einen oder mehrere?
Also du hast pro Zug mehrere Aktionen. Du kannst unterschiedliche Aktionen machen oder die gleiche Aktion. Man startet immer mit einem Würfel im Spiel und theoretisch kannst du in jedem Zug auch nur Würfel nehmen. Der Nachteil ist natürlich, je mehr Würfel du vom Tesserakt rausnimmst, desto schneller endet das Spiel, weil der Tesserakt schneller abgebaut ist und die schlechten Effekte häufiger triggern. Also versucht man eigentlich mit den Würfeln, die man hat, das Optimum rauszuholen. Das Coole ist, wenn man so ein Set bildet, zum Beispiel, ich habe drei Dreien, dann suche ich einen Würfel davon aus, den lege ich dann auf das entsprechende Tableau, auf die Position, meinetwegen eine gelbe Drei. Dann habe ich noch zwei Würfel, die ich übrig habe. Da kann ich dann, entweder kann ich die einfach so belassen und dann vielleicht habe ich dann im nächsten Zug kriege ich noch eine Drei und kann direkt einen anderen einsetzen oder ich würfel die neu und kriege dann eine von diesen Fähigkeitenkarten. Und wenn man mehr Würfel als drei nimmt, kriegt man eine bessere Fähigkeitenkarte. Also wenn ich eine Fünferkombination bilde und dann würfel ich vier Würfel nochmal, kriege ich eine Fähigkeitenkarte der Wertigkeit 4, die dann richtig coole Effekte haben. Also das ist schon ganz nett, weil es so ein, also das hast, dann hast du auch so, manchmal so eine Eskalation. Du setzt den Würfel ein, kriegst dann diese Karte, dann kann ich einen Würfel meiner anderen Person wegnehmen, kann ihn direkt drehen, dann habe ich direkt noch ein Set gebildet, kann nochmal würfeln, habe diese Fähigkeitenkarte und dann gebe ich dir als nächstes diesen Würfel, weil in deinem nächsten Zug kannst du ja mit den drei gelben Würfeln direkt was machen.
Ah, okay, verstehe. Ah, das ist dann wieder so ein Aspekt, der klingt jetzt für mich sehr ansprechend, ehrlich gesagt, so Kaskadenzüge sich auszudenken. Und diese Fähigkeitenkarten, sind die alle offen auch? Das ist also auch alles offene Informationen, oder? Ja.
Genau, okay, das ist der verdeckte Stapel, aber man zieht dann und die legt man
dann offen. Das heißt, du kannst dann auch so ein bisschen gucken, was bringt den anderen was, was können die dann damit anfangen? Ja, also klingt auf jeden Fall halb cool, halb weiß ich nicht so genau, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Wie lange spielt man denn da dran so ungefähr?
Das ist ein guter. Ich glaube, das ist halt so ein Spiel, das kann länger dauern, wenn Leute sehr viel diskutieren. Also bei Boardgame Geek steht eine Stunde. Ich würde sagen, also ich habe es bis jetzt alleine und zu zweit gespielt. Wir oder ich war ein bisschen schneller. Gut, aber ich glaube auch halt alleine und zu zweit, da diskutiert man dann nicht so viel. Aber ich finde, das passt schon zu eins von diesen, also nicht das Basis-Pandemie, weil das ist ja doch relativ zugänglich, aber wenn man von diesen späteren Pandemie-Varianten nimmt, ich finde, das passt schon ganz gut. Irgendwie der Untergang Roms oder, gut, das Star-Wars-Pandemie ist ein bisschen zugänglicher, glaube ich, nochmal, aber in diese Richtung geht das.
Ja. Also sieht auf jeden Fall mega cool aus. Das ist echt, muss man echt sagen, das spricht mich komplett an, obwohl es natürlich sehr abstrakt auch aussieht, aber das macht ja erstmal nichts. Und ja, doch.
Es hat eine fantastische Tischpräsenz, ja. Es gab auch, ich habe mir die Basisversion geholt, theoretisch gibt es so eine Deluxe-Version, wo dann alle Würfel aus Metall sind.
Wow.
Ist natürlich völliger Quatsch. Also andererseits habe ich kurz, also es war halt viel zu teuer, weil die kostet irgendwie über 100 Euro, habe ich gedacht, nee, auf keinen Fall. Aber ich glaube tatsächlich, mit diesen Metallwürfeln, diesen Tesserakt da stehen zu haben, das ist natürlich nochmal cooler, weil, das muss man natürlich sagen, wenn man dieses Tableau dreht, das sollte man nur langsam machen, weil wenn man das schnell dreht, dann fliegt natürlich keine Würfel runter.
Ne? Ja. Physik 1.0. Ja, nice. Aber weißt du schon, kommt das irgendwie in den normalen Retail oder ist da irgendwas geplant? Weiß man wahrscheinlich noch nicht, ne?
Bis jetzt ist nur auf Englisch raus. Ich hatte auch, also ich glaube, da ist jetzt nicht so der Hype drum. Ich habe es halt auch nur auf Insta,
auf Twitter habe ich es halt gesehen. Oder
das könnte sein.
Ja, ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass das ein Kickstarter war, aus irgendwelchen Gründen. Okay, aber also das gibt's jetzt, ist schon ganz normal im Handel, aber eben nur auf Englisch.
Ja, genau, richtig. Du hast aber recht, das war ein Kickstarter, genau.
Okay, gut. Gut, also Tesserakt. Bin ich mal gespannt. Wenn das irgendwo mal rumsteht, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Das klingt schon. Ja, also es sieht geil aus und es klingt halb so, als könnte es mir Spaß machen. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren.
Was halt auch schön ist, also die Schwierigkeit skaliert relativ easy, weil man zu Beginn des Spiels ein Tableau aussucht, was man unter den Tesseract legt. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich Schwierigkeitsgraden 1 bis 8. 1 und 2 habe ich bis jetzt easy gewonnen, dann habe ich 3 gespielt und direkt verloren. Also ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt 3, also natürlich hat auch mit Glück zu tun, aber auch, glaube ich, mit Lernen des Spiels. Ich bin mal gespannt, was die höheren Schwierigkeitsgrade dann alles für Effekte haben. Also es kann halt sowas sein, wenn dann Feld aufgedeckt wird, es wird noch ein Würfel vom Tesseract entfernt oder ein Würfel wird zerstört. Also da gibt's ganz unterschiedliche Effekte, die halt alle unterschiedlich schlimm sind und wahrscheinlich wird's halt einfach nur schlimmer, je schwieriger das Spiel ist.
Ja, ich meine Klassiker bei so Koop-Krisengeschichten. Genau. Okay, dann haben wir jeder noch ein Spiel übrig. Ich fange mal mit meinem an. Mein Spiel des Monats März sozusagen. Und das ist zwar jetzt in jeglicher Hinsicht Spiel des Monats, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Das ist nämlich mit Abstand mein meistgespieltes Spiel in diesem Monat. Und auch, dass das mir eben am besten gefallen hat. Ich habe es hauptsächlich online gespielt, muss ich direkt vorneweg sagen. Die auf Boardgame Arena kann ich auch sehr empfehlen. Haben wir gerade eben auch noch gemacht. Hab's aber auch schon in echt auf dem Tisch gespielt und beide Varianten machen Spaß. Können wir vielleicht später noch ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Es geht aber um, dass ich das endlich mal vielleicht verrate, The Veil of Eternity. Das ist ein Spiel von Eric Hong und bei Pegasus Spiele erschienen. Wir haben da im Prinzip ein Kartenspiel, also du hast es vorhin auch gesagt, die Schachtel ist relativ groß, aber eigentlich ist es nur in Anführungszeichen ein Kartenspiel. Und zwar ist es so ein klassischer Engine Builder, wo wir vor uns Karten ausspielen, die sich irgendwie gegenseitig alle bedingen und irgendwelche Effekte haben und man die möglichst geschickt zueinander ausspielen möchte. Also das kennt man eigentlich alles schon, aber die Art und Weise, wie hier die altbekannten Sachen neu zusammengepuzzelt wurden, ist wirklich interessant. Und zwar funktioniert das Spiel so, dass immer je nach Spieleranzahl eine Menge an Karten aufgedeckt wird, doppelt so viele wie Spieler. Und dann suchen wir nacheinander Karten aus, die wir diese Runde haben möchten. Und das geht so nach dem Catan-Prinzip. Der erste Spieler sucht eins aus, dann der zweite, dritte bis zum letzten und dann rückwärts vom letzten wieder zurück. Ja, das so, dass das fair ist, der als erstes aussuchen darf, darf dann nur als letzter wieder aussuchen, das, was übrig bleibt eben. Und dann dürfen wir danach in Spielerreihenfolge entscheiden, was wir mit diesen Karten machen. Entweder wir verkaufen die Karten und kriegen dafür dann Geld, nenne ich das jetzt mal, das sind Runensteine, aber ja, also halt Währung. Oder wir nehmen die Karten auf die Hand. Oder wir dürfen Karten, die wir auf die Hand nehmen oder schon auf der Hand haben, ausspielen vor uns. Und das können wir in beliebiger Reihenfolge machen. Also ich kann zum Beispiel erst eine Karte ausspielen, dann eine Karte verkaufen und dann noch eine Karte auf die Hand nehmen oder so. Denn, das ist manchmal wichtig, weil wir haben nur 4 Plätze für diese Währungstokens. Also es gibt Währungen, Münzen in Wert 1, 3 und 6 und ich kann halt nur 4 davon haben. Das heißt, manchmal, wenn ich eine Karte verkaufen will, habe ich vielleicht keinen Platz und muss erstmal was ausgeben, damit ich wieder Platz für die Währung habe und so. Genau, und jetzt gibt es eben 5 Arten von Karten, also 5 Farben, die mir verschieden viel Steine und verschiedene Kombinationen an Steinen bringen, wenn ich sie verkaufe. Und wenn ich sie ausspiele, bringen sie mir halt irgendwelche Effekte. Da gibt es Soforteffekte, keine Ahnung, krieg sofort die und die Währung oder krieg so und so viele Punkte sofort. Oder es sind Effekte, die immer am Rundenende ausgelöst werden. Oder es sind so Fähigkeiten, die ab jetzt gelten. Sowas wie ab sofort darfst du immer, es kosten dich die und die Karten eins weniger oder sowas. Und das spielen wir dann maximal 10 Runden lang. Oder bis jemand 60 Punkte erreicht hat. Das sind die beiden Sachen, die das Endgame auslösen. Und wer dann halt insgesamt am meisten Punkte hat, gewinnt. Es gibt noch so 2, 3 Details. Zum Beispiel darf man immer nur so viele Karten ausgespielt haben, wie die Nummer der Runde, in der man sich befindet. Also in Runde 3 darf ich maximal 3 Karten da liegen haben. Ich kann die auch wieder loswerden, aber das wird teuer, vor allem später im Spiel, weil man immer so viel zahlen muss, wie die aktuelle Runde. Genau. Und das ist im Prinzip die Art von Spiel. Ich sammle Karten, spiele die so aus, dass sie sich gut ergänzen miteinander und versuche, eine schöne Punktemaschine aufzubauen. Du hast es heute zum zweiten Mal gespielt, hast du gesagt, ne? Wie wirkt es denn bisher nach zwei Partien auf dich?
Ist halt erstmal super fluffig und eingängig. Ich bin gerade, also ich finde es super cool, weil halt diese unterschiedlichen Effekte sind halt eigentlich alle gut. Natürlich kann es immer mal passieren, in der einen Situation passt Effekt A zu dir besser oder ich kann den anderen besser gebrauchen. Aber es ist schon so diese Dilemma-Entscheidung. Jetzt liegen da zu zweit diese vier Karten. Ah, verdammt, jetzt bin ich als erstes dran. Es sind aber drei Karten sehr, sehr gut gerade. Welche überlasse ich dir jetzt? Welche kann ich sehr gut gebrauchen? Wo ist das Risiko da? Keine Ahnung, dass du da irgendwas super Gutes aufbaust. Das ist halt irgendwie eine super schöne Entscheidung. Ich bin gerade im Überlegen, ich habe gerade auch mal Fotos von der physikalischen Version gespielt, weil ich habe es bis jetzt nur auf BGA gespielt. Man muss ja schon immer die ganzen Karteneffekte durchlesen. Stört das im realen, analogen Spiel, wenn man mit vielen Leuten spielt und alle erstmal die Karten durchlesen müssen?
Ja, das vorhin habe ich ja schon so angedeutet, dass wir auf die Unterschiede zwischen online und analog zu sprechen kommen könnten. Und genau das ist so der Knackpunkt. Also online hat jeder auf seinem Bildschirm alle Karten vor sich und kann sich die gemütlich durchlesen, während die anderen ihre Auswahl treffen. Am Spieltisch sind zwei Probleme da. Erstens, vor allem wenn man die Karten noch nicht kennt, muss die jeder in die Hand nehmen, weil da ist eine riesengroße Illustration drauf und dann ganz klein unten der Text, was die Karte kann. Ich meine, das hätte man auch nicht viel besser lösen können. Das ist halt so. Das Spiel muss man eh kennenlernen, um es so zu spielen, dass es Spaß macht. Aber ja, am Anfang läuft das so, jeder muss dauernd irgendwie die Karten drehen und dann gibt mir die immer noch, was steht da drauf und so. Das nervt natürlich ein bisschen. Außerdem kommt da so ein komisches Spielbrett mit, das man auch eigentlich überhaupt nicht braucht, um die herum die Karten wie in so einem Windrad, dass man sich in die Wiese stecken kann, weißt du? So sind die Slots quasi. Das heißt, die Karten sind auch nicht alle gleich ausgerichtet, sondern eh schon so komisch gedreht. Und auf dem Board, das braucht man halt, weil da dann steht, hier legst du die grünen Karten an, hier die blauen und so weiter. Und auf dem Board steht halt, wie viel die dir geben, wenn du sie verkaufst. Das hätte man aber auch irgendwie anders lösen können, mit einem geraden Brett. Und von mir aus die Karten halt zum Beispiel vielleicht so spiegelverkehrt zweimal machen, dass man es in beide Richtungen lesen kann oder so. Das wäre natürlich auf Kosten der Illustration gegangen, das ist vielleicht auch nicht so gut, aber mir persönlich wäre das irgendwie lieber gewesen. Dementsprechend ja, am Anfang sehr umständlich, irgendwann dann kennst du die Karten, also ich sehe die jetzt und weiß, ah, das ist die, aber da braucht man halt mal erstmal seine 5-6 Partien, bis man sich dann schneller zurechtfindet.
Wie ist es denn mit der Abwechslung, weil das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Karten das sind. Man sieht ja irgendwann bestimmte Karten immer wieder. Okay, du hast es ja schon sehr häufig gespielt. Reicht dir das oder denkst du irgendwann, puh, mehr wäre cooler?
Also, im Moment reicht's mir noch und ich habe jetzt, ich würde schätzen, so 30 Partien gespielt. Also schon einiges. Halt alle online, außer zweimal habe ich es offline gespielt. Aber noch reicht es mir, weil klar, ich kenne jetzt natürlich so manche Kombinationen, sehe die dann direkt und denke, okay, die hole ich mir jetzt so. Das habe ich da schon mal gemacht. Aber ich entdecke immer noch neue Sachen. Und auch bei meinen Gegnern denke ich manchmal, huch, ach so kann man das auch machen. Krass. Also es gibt schon viele Wege zum Erfolg. Und es ist auch so, dass die Kartenfamilien in sich schon so ein bisschen Sinn machen. Also die zum Beispiel die roten Karten geben dir viel eher Einkommen, niedriges Einkommen, aber viel davon sozusagen. Also du kriegst dann halt 4 Einsatz-Tokens oder so mal als Einkommen. Und andere rote Karten lassen dich was damit machen, mit den roten Chips. Also gib am Ende der Runde einen roten Chip ab und kriegst 2 Punkte oder sowas. Dann die blauen Karten, die haben lauter so Synergieeffekte zwischen den beiden anderen Münzen, den Dreiern und den Sechsern. Tausch die irgendwie oder krieg das als Einkommen oder deine Dreier zählen als Sechser oder solche Sachen. Die Grünen machen viel so mit Karten ablegen, Karten abwerfen, so. Also jede Familie hat so ihren eigenen Style, so dass man am Anfang denkt so, okay, heute jetzt probiere ich mal in der Runde irgendwie so auf die blauen Karten so ein bisschen zu spielen, da gute Synergien zu finden. Aber wenn man es dann öfter spielt, merkt man, dass es auch zwischen den Familien durchaus geile Kombis geben kann. Also ja, es ist viel zu entdecken in dem Spiel einfach. Und es sind auch Sachen, die einfach Spaß machen. Auch die Spielereihenfolge und der Auswahlmechanismus haben einen großen Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge du bestimmte Karteneffekte auslösen kannst. Und was ich besonders toll finde und was es halt auch interessant hält, ist, dass man nicht einfach machen kann, was man will die ganze Zeit, sondern man ist eigentlich sehr beschränkt. Du hast nur 4 Plätze für Währung. Das heißt, du kannst nicht einfach wild erstmal viel sammeln und dann die sauteure Karte spielen, die irgendwie 12 kostet, sondern du musst das irgendwie hinkriegen, dass du das halt mit 4 Steinen schaffst. Und du kannst nicht beliebig viele Karten einfach ausspielen, sondern du bist da auch limitiert. Du musst dir das genau überlegen, welche Karte lohnt sich jetzt. Ich kann diese Runde nur eine Karte spielen. Das muss die sein, die sich langfristig am meisten lohnt. Und dadurch, ja, ist man jedes Mal wieder vor einem interessanten Puzzle, das man irgendwie möglichst gut lösen kann. Soll.
Was ich ganz cool finde, natürlich kann es immer mal sein, dass man eine Karte, sag mal, zugewiesen bekommt, wenn man halt anfängt, und dann nimmt man ja automatisch die letzte Karte, mit der man gar nicht so viel anfangen kann. Man gibt die Karten dann ja auch aus, um die Ressourcen, also um das Geld zu bekommen. Und das ist halt auch nett, weil natürlich kann es passieren, dass in der ersten Runde da irgendwie auch 2 Karten liegen, die irgendwie 10 kosten. Und alle wissen, ja gut, kann ich eh nicht bezahlen. Ja gut, aber dann nutzt du halt die als ja. Ressourcenkarten.
Genau. Ja, was ich gerade noch vergessen habe bei dem Eingeengtsein, nicht nur, man hat wenig Platz für Ressourcen, man hat nicht so viel Platz für Karten, wie man will, und die Karteneffekte müssen immer alle ausgelöst werden. Das ist auch sowas. Ich spiele dann so Karten, die immer am Rundenende getriggert werden, die zum Beispiel sagen, gib einen Dreierstein ab und krieg dafür 5 Punkte. So, jetzt habe ich einen Dreierstein übrig, den würde ich aber viel lieber behalten, um nächste Runde damit eine Karte zu bezahlen, aber nein, ich muss ihn jetzt abgeben. Oder, keine Ahnung, eine andere Karte, habe ich dir vorhin auch erzählt, sagt, wenn du weniger Punkte hast als deine Mitspieler, kriegst du 4 Punkte, ansonsten verlierst du 4. Die ist natürlich am Anfang geil, wenn man hinten liegt, aber irgendwann ist sie dann wieder schlecht, dann will man sie loswerden, aber dann ist vielleicht schon Runde 7 und es kostet mich jetzt 7, um den Slot wieder frei zu machen. Also, ja, insgesamt, man ist sehr eingeengt und hat so viele Möglichkeiten, dass man man möchte mehr tun, als man tun kann jedes Mal. Und das ist ein gutes Gefühl bei so Engine-Bildern. Und ich finde, es hört auch im richtigen Moment auf. Also, es ist meistens so in Runde 8, 9, 10. Also, es ist selten, dass es mal einer früher schafft. Und, es fühlt sich auch immer so an, so wenn ich jetzt noch eine Runde länger spielen würde und noch eine Karte mehr spielen könnte, dann würden sich die Leute zu weit voneinander wegentwickeln. Ja, dann wird die sehr starke Engine plötzlich viel besser als die starke Engine sozusagen. Ja, das ist also gut getimed auch. Gefällt mir wirklich gut.
Kann ich total nachvollziehen. Das war ja auch auf der Messe gehypt und es ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Kann ich auch ja voll verstehen, dass das super ankommt. Sieht ja auch, ne? Die Illustrationen sind ja auch wirklich total schick. Mhm.
Das sind, soweit ich weiß, sind das 4 verschiedene Illustratoren oder 5. Ne, 4, genau, jeder hat quasi eine Kartenfarbe, glaube ich, gemacht und die Drachen dann jeder ein oder so, ich weiß nicht genau, aber auch eine schöne Idee einfach. Und thematisch das Setting ist quasi Mythen, ne? Alle möglichen Mythen, Griechen, Römer, Asiaten und so weiter, asiatische Mythologie, alles Mögliche ist da drin. Und der Style von den Karten ist auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, also wenn man mal drauf achtet, merkt man, dass das verschiedene Künstler sind. Ich finde noch, nach der ersten Partie dachte ich mir auch eigentlich, ist ganz interessant, so nett, aber catcht mich jetzt nicht so, habe ich schon 1000 Mal gesehen, so gefühlt, aber das ist halt, du musst die Karten kennenlernen, damit du diese ganzen Effekte siehst und gerade wenn du vielleicht noch nicht so viele Spiele in dem Style gespielt hast, würde ich sagen, spiel mal lieber noch 2-3 Runden mehr, wenn du nach der ersten Partie denkst, ach, weiß nicht so genau, das gewinnt. Das nimmt an Fahrt auf, je öfter man es spielt. Finde ich zumindest.
Ja, cool. Dann freue ich mich mal auf weitere Partien. Ich glaube, ich muss auch sagen, also ich glaube, vielleicht reicht mir das dann, das auch ab und zu einfach auf Boardgame Arena zu spielen. Ich wüsste nicht, ob ich das physikalisch brauche.
Nee, genau. Braucht man tatsächlich, glaube ich, nicht. Was mich noch interessieren würde, wäre halt, wie die unterschiedlichen Spieleranzahlen Einfluss aufs Spiel haben, weil ich habe es jetzt zu dritt und zu zweit gespielt, aber hauptsächlich zu zweit eben auf Boardgame Arena. Und zu zweit ist es schon sehr taktisch. gerade dieser Auswahlmechanismus, weil du immer denkst, ah, wenn ich nehme jetzt die, dann nimmt er auf jeden Fall danach die zwei und die bleibt mir übrig. Wenn du zu dritt spielst, ist natürlich das viel offener, gerade an erster Position und so. Das heißt, ich glaube, das spielt sich schon unterschiedlich in unterschiedlichen Besetzungen. Mir hat es aber bisher in allen Spaß gemacht. Also sowohl zu zweit als auch zu dritt. Zu viert habe ich es noch nicht probiert.
Schön.
Okay, dann darfst du noch deinen letzten präsentieren.
Genau, das ist auch schön illustriert. Es ist ein Puzzle- bzw. Legespiel. Du hattest vor der Aufnahme einen Vergleich genannt, den du auf Twitter gelesen hast. Und den hatte ich tatsächlich auch im Kopf, nämlich Cascadia meets Acropolis. Und das Spiel ist Aqua. Wichtig für alle Leute, die auf Boardgame Geek gucken, es ist Aqua Biodiversity in the Oceans, nicht ein anderes Aqua. Das ist von Dan Hellstart und Tristan Hellstart, ist bei Sidekick Games erschienen, beziehungsweise auf Deutsch gibt es das halt über Asmodee und ist illustriert von Vincent Dutré und alle, die den Namen kennen, werden sofort wissen, das sind schöne Spiele. Und ich finde auch, Aqua ist ein sehr schönes Spiel, auch wenn es sehr bunt ist. Ich glaube, das ist, da muss man erstmal, also wenn man ein Bild sieht, das ist erstmal ein sehr buntes Spiel. Was machen wir? Wir puzzeln Hexplättchen, also sechseckige Plättchen aneinander, die unterschiedliche Farben, das sind eigentlich unterschiedliche Korallenarten, die puzzeln wir aneinander und bilden da einen Korallenriff. Und das funktioniert tatsächlich im Grund, im Ablauf sehr ähnlich wie Cascadia. Je nachdem, wie viele Personen mitspielen, werden Plättchen aufgedeckt. Dann sucht sich eine Person aus der offenen Auslage eins aus. Die nächste Person sucht sich eins aus. Am Ende bleibt dann ein Plättchen über. Dann wird wieder aufgefüllt und so weiter. Anlegen funktioniert auch ganz ähnlich. Man muss halt an irgendeine Kante anlegen. Wichtig, auf den Plättchen gibt es halt mehrere Farben. Es gibt insgesamt sechs unterschiedliche Farben. Man muss immer mindestens eine Farbe angrenzend legen. Also wenn dein Plättchen die Farben Gelb, Rot und Violett hat, musst du irgendwo in deinem bereits bestehenden Korallenriff das halt so anlegen, dass halt mindestens eine Ecke an Gelb, Violett oder Rot angelegt wird. Was du auch in der Regel machen möchtest, weil wenn du ein mit den, das ist schwierig zu beschreiben, also diese sechs Ecke sind halt in drei Vierecke unterteilt. Und wenn man mit diesen drei Vierecken wieder ein farbiges Sechseck bildet, dann kann man da ein Plättchen drauflegen, weil hier kommt der Acropolis oder Number 9, habe ich auch schon als Vergleich gehört, Element dazu. Man puzzelt erstmal mit diesen Korallenplättchen die unterste Ebene direkt auf dem Tisch. Auf diese Korallenplättchen kommen dann kleine Meerestiere. Das sind dann zum Beispiel Schildkröten, Krabben, Quallen oder, wie heißt es nochmal, Clownsfische. Also Nemo ist auch dabei. Und die puzzelt man dann erstmal drauf und zwar farbig. Also wenn ich ein Sechseck aus gelben Korallen gebildet habe, kommt da ein Clownsfisch drauf. Wenn ich ein violettes Sechseck gebildet habe, kommt da ein Seestern drauf. Wenn ich dann angrenzend mehrere kleine Meerestiere gebildet habe, kann ich da ein großes Meerestier drauflegen. Das kann dann zum Beispiel ein Hammerhai sein oder ein Rochen oder eine Krake. Punkte kriegt man dann einerseits für die kleinen Meerestiere, für die großen Meerestiere. Man kann dann auch noch sogenannte Riffe bilden, wenn man farbige Felder verbindet, die aus mindestens vier Feldern bestehen, dann ist es so ein genanntes Riff und dann bringen die kleinen Tiere, die angrenzend sind an dieses Riff, nochmal extra Punkte. Und dann, und das ist, also ich würde sagen, eigentlich ist es ein sehr zugängliches Spiel, außer bei den Wertungsplättchen. Das funktioniert ähnlich wie bei Cascadia, da liegen ja auch einfach diese Wertungsdinge aus. Die Bären werten so und die Falken werten so. Hier sind es bestimmte Punktemultiplikatoren für bestimmte Plättchen, die abhängig multipliziert werden von den kleinen Meerestieren, die zugehörig sind zu diesen Plättchen. Und das ist ein bisschen, also es ist auch, man kann es, glaube ich, nicht besser beschreiben. Aber man hat zum Beispiel den Punktemultiplikator, dass man für jedes Krakenplättchen drei Punkte kriegt. Und da ist dann abhängig davon, welches kleine Meerestierplättchen angrenzend an dieses Wertungsding liegt, zum Beispiel der Clownfisch. Das heißt, du musst dann die Clownfische bei dir zählen und dann kriegst du pro Clownfisch, den du in deinem Tableau, in deiner Auslage hast, drei Punkte pro Krake.
Okay, aber die man noch sieht oder die überbaut wurden?
Nee, genau, man überbaut die zwar, aber die werden trotzdem alle gewertet. Also theoretisch in der Wertung
wertet man am Anfang.
Genau. Man muss aber nur die großen Meerestiere hochheben. Das ist also, man wertet dann die großen Meerestiere, legt die daneben sein Korallenriff und wertet dann die kleinen.
Ach so, ja, dann ist ja egal, dann kann man sie, ja, macht's.
Genau, richtig.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das so umständlich wird dann, aber man kann ja einfach die Haie und so weiter einsammeln am Ende.
Ja, das sind auch nicht so viele. Also ich würde mal sagen, 2 bis 4, also ich glaube 5 große Meerestiere zu kriegen, wäre schon krass. Ja. Also so viel sind es dann auch nicht.
Okay, und dann gibt's, wie viel von diesen Wertungskarten gibt's dann? Und ist das der einzige Weg, wie man am Ende Punkte macht, oder?
Also man kriegt erstmal Punkte durch die kleinen Meerestiere, die bringen 2 oder 3. Dann kriegt man Punkte durch die großen Meerestiere, die bringen, glaube ich, zwischen 3 bis 15. Die sind auch unterschiedlich groß. Also es gibt halt welche, die nur 2 Sechsecke sind, aber es gibt auch welche, die 4 Sechsecke sind, und das alles in unterschiedlichen Formen. Dann gibt's noch Punkte durch die Riffe und Punkte für diese Wertungsplättchen. Das sind sogenannte Ökosysteme. Davon gibt's immer insgesamt 6. Es gibt so eine Startaufstellung, das sind dann sozusagen die simpleren, das sind dann die Zahlen 1 bis 6, aber insgesamt gibt es, glaube ich, 18 unterschiedliche, und von einigen gibt es auch welche doppelt. Weil am Ende der Anleitung gibt es dann mehrere Szenarien, die man spielen kann. Da würden dann bestimmte von diesen Wertungsplättchen halt vorgeschlagen, und es gibt bestimmte Sonderregeln. Es gibt noch irgendwelche Errungenschaften, die man spielen kann, und es gibt noch irgendwelche Regelanpassungen, mit denen man spielen kann, dass dann bestimmte Sachen nicht gewertet werden, weniger Auslage, mehr Auslage. Also da ist einiges drin.
Ja, also ich schaue mir jetzt auch gerade Bilder an, und erstmal spricht mich das optisch komplett an. Also es ist wirklich extrem schön. Dann finde ich mal, ist diese Puzzleaufgabe da thematisch schön eingebettet. Also du baust halt eine Koralle, da leben kleine Tiere drin, und dann kommen die großen Tiere und fressen die halt, aber ich meine, hier überleben ja anscheinend alle. Klingt cool. Ich bin ein großer Fan von diesen ganzen Plättchenlegespielen. Also ich mag Acropolis, ich mag Cascadia, ich mag Calico, hat man vorhin schon angesprochen. Gerade spiele ich viel Kufstein. Also wenn immer so ein neues Plättchenlegespiel rauskommt, bin ich eigentlich sofort am Start. Und auch das hier werde ich sicherlich bald ausprobieren, sobald ich das in die Finger kriege, weil es hört sich genau nach meinem Jam an. So, also ich würdest du sagen, das hat jetzt ein großartiges Alleinstellungsmerkmal, oder ist es halt wieder so ein Spiel, was in meinem Fall ja nichts Schlimmes wäre? Ich bin immer gern wieder dabei, aber ich meine, siehst du das, jetzt hat das irgendwas besonders Innovatives, oder würdest du sagen, nee, es ist nur Altes, interessant, neu aufbereitet?
Ja, also streng genommen würde ich sagen, macht das, glaube ich, gar nichts neu. Also natürlich, es gibt nicht so viele Spiele, die in diese, ja, in dieses 3D-Element gehen, genau. Aber sonst ist es schon sehr, sehr viel Bekanntes, nur dass halt einfach, also wer Puzzlespiele mag, wird damit, glaube ich, einfach sehr viel Spaß haben. Wer keine Puzzlespiele mag, wird das Spiel auch überhaupt nicht mögen. Also wenn ihr halt Cascadia nicht mögt, wenn ihr Acropolis nicht mögt, Calico, Applejack etc., also wirklich diese ganzen klassischen Legespiele, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann braucht man Aqua auf keinen Fall angucken, weil dann ist es halt nichts für euch. Ja. Aber wenn ihr da halt Spaß dran habt, dann ist das auf jeden Fall super. Es ist, würde ich sagen, noch ein Ticken weniger komplex als Cascadia, glaube ich. Ich finde es schwierig zu beschreiben, weil das grundlegende Spielprinzip ist schon sehr ähnlich. Ich würde sagen, ein bisschen einfacher, aber man braucht auch diese räumliche Vorstellungsvermögen. Also wer das auch nicht hat, also wer mit Acropolis schon Probleme hatte, da zu überlegen, ah nein, wie lege ich angrenzend, was muss ich jetzt optimal machen, der hat diese Probleme, glaube ich, bei Aqua auch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also mir kam es jetzt auch ein bisschen so vor, als wäre das Puzzeln eher so wie bei Acropolis und die Wertung eher so wie bei Cascadia. Weil dieses in die Höhe puzzeln, das hat mich direkt an Acropolis erinnert, also von den Bildern her. Auch so die Formen von den Tieren, die man da oben drauf legt, und dass man Sechsecke bilden muss. Oder dass man mit der unteren Ebene mit verschiedenen Plättchen was puzzeln muss, auf das dann oben wieder was drauf kann. Das ist sehr Acropolis.
Genau, funktioniert auch vom Prinzip her ähnlich. Also bei Akropolis sind dann ja die einzelnen Plättchen mehr wert. Also das ist ein Multiplikator, die Höhe. Hier ist es ja einfach so, man kann die großen Tiere erst in der zweiten Ebene bauen und die bringen dann halt am meisten Punkte. Also es ist vom Prinzip her genau ähnlich. Was noch super cool ist, das Material. Also A, sieht es toll aus. Die Plättchen sind auch richtig schön dick. Also das fühlt sich richtig wertig an. Und es ist so ein, ja, weiß ich gar nicht, ob man, nee, Inlay ist es nicht wirklich, aber es ist so ein Sortiersystem aus Pappteilen dabei, mhm, die man zusammensteckt. Und das ist einfach super, weil man dann die einzelnen Plättchen super da in die Schachtel einsortieren kann. Also das ist ganz simpel, weil das sind 1, 2, 3, 6 Teile, die man zusammensteckt, dann in die Schachtel reinpackt und dann hat man das Spiel perfekt sortiert. Also das ist wirklich eine ganz einfache Idee, die top ist, was das angeht.
Da bin ich auch immer ein großer Fan von. Gerade wenn man so Sachen sortieren muss, gibt's manchmal, also hat man einfach keinen Bock, das Spiel zu spielen, weil man weiß, ich muss jetzt erstmal 10 Minuten hier was machen, was mir keinen Spaß macht. Und das ist dann schön zu hören.
Genau, die andere Alternative wären Beutel gewesen, aber so funktioniert's auch. Was ich schon gehört habe, man baut das Korallenriff nicht sonderlich groß. Also ein Spiel geht über 17 Züge. Das heißt, man baut 17 Korallenplättchen rein und dann, je nachdem, wie clever man baut, halt Meerestiere und also kleine und große Meerestiere. Das wird jetzt nicht das riesigste System, aber mir reicht das, weil es halt auch so relativ schnell gespielt ist. Also ich glaube, es wäre vielleicht auch irgendwie cool, wenn irgendwann eine Variante rauskommt, Spiel Solo 30 ja. Züge und ja. dann hast du so ein riesiges Korallensystem und dann kommt noch eine Erweiterung mit Monster, Meerestieren, was weiß ich. Aber ja, so ist
der
es
Fischer
halt so ein
noch
kleines
oben, der dann die, der dann
genau, die, richtig.
Ja. ja. Okay. Dann hätten wir unsere zwei Highlights des Monats. Bei dir war das Aqua, bei mir war es The Veil of Eternity. Und Johannes, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu spielen und dann noch über Spiele zu reden. Ich hoffe, ich konnte die Lücke, die in deinem Podcast-Leben entstanden ist, wenigstens für den Monat März, ein bisschen füllen. Aber du darfst ja weiter podcasten bei den Leuten mit von Board Game Circus. Ich wünsche dir da alles Gute. Ich hoffe, man hört dich trotzdem vielleicht ab und zu noch als Gast, auch bei Brettspiel-News. Wenn nicht, da gibt's ja zig Folgen. Wer also die Folgen von Johannes noch nicht gehört hat und sich für Solospiele interessiert oder generell für Spiele, oder für Interviews mit Leuten aus der Brettspielszene, der findet dort eine, ich weiß nicht, das sind ja über 100 Folgen, oder, die du da gemacht hast, bestimmt.
Ja. Das sind sehr viele, ja.
Genau, also da kann man noch ein paar Autofahrten und Jogging, Exkursionen und was weiß ich, Zugfahrten und sonst was sich mit versüßen. Hört da gerne nochmal rein. Den Board Game Circus Podcast verlinke ich auch in den Shownotes. Und ansonsten hast du noch irgendwas Wichtiges anzukündigen oder willst du was loswerden an die Community?
Erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung. Das ist jetzt immer schön, eingeladen zu werden, weil dann kann ich auch mal wieder über Spiele reden. Also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt weniger spiele, wo ich nicht mehr den Podcast habe und selber auch arbeite in der Brettspielbranche. Da spielt man irgendwie weniger, aber es ist natürlich trotzdem schön, hier eingeladen zu werden und mit Spielen, mit anderen über Spiele zu quatschen und Spiele zu spielen. Das hat super viel Spaß gemacht. Das ist super cool. Und ich glaube, anzukündigen oder so, ich glaube nicht, also ich könnte jetzt Werbung machen für Board Game Circus, aber...
Was kommt denn da als nächstes? Doch, ich will es wissen.
Also was jetzt
hier frisch raus... Da kommt doch bald dieses, wie heißt das, wo man so schütteln muss.
Genau, das ist jetzt, also zum Stand der Aufnahme sind unsere drei Neuheiten Shake That City, Lost Lights und Tüftelmonster alle schon erschienen. Und zum wahrscheinlich Stand der Veröffentlichung müssen die auch wahrscheinlich schon im Online-Shop und Spielehandel eures Vertrauens erhältlich sein. Tüftelmonster ist so ein Familien-Legespiel, wo man so eine Kreatur aus unterschiedlichen Körperteilen sich zusammenbaut. Sieht ein bisschen skurril aus. Klingt Dr. sehr nach Kinderspiel. Genau, in die Richtung. Genau. Das sieht sehr nach Kinderspiel aus, klingt auch so, hat eine Variante, aber es ist tatsächlich es ist ein Familienspiel, das kann man auch mit Erwachsenen spielen. Shake That City ist ein sehr klassisches Legespiel, nur das Coole ist halt so ein Shaker, der bestimmt in welcher Kombination man Plättchen in seiner Stadt legen darf. Und Lost Lights ist ein Zwei-Personen-Area-Control-Spiel mit einem Drafting. Ich bin nicht so der konfrontative Spieler, aber wer so sehr mag, den anderen auszutaktieren, weil am Anfang der Partie werden halt die Karten gedraftet, das heißt, man weiß auch zum Teil, was der andere für Karten hat, und die haben halt sehr starke Effekte, die sich auf den Kampf auswirken, der könnte damit glücklich sein. Und im Sommer, da darf ich aber noch nicht sagen, was es ist, aber es kommt auch ein kleines neues Solo-Spiel raus für Fans von Obsthain oder Zitrushain oder ja, Sporlopolis in die Richtung.
Okay, das sind ja auch zwei Hits gewesen. Vor allem genau. In der Solo-Community natürlich. Da klingt alles cool. Wer weiß, vielleicht rede ich da ja in den kommenden Monaten auch irgendwann mal drüber. Ansonsten verabschiede ich mich hier immer mit Hommage an die Prädagogen mit
Gut Brett. Ciao, ciao.